einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Welle um den Podcast rund ums Fahrrad. Und wir haben uns ein bisschen Zeit gelassen aus gesundheitlichen Gründen, aus zeitlichen Gründen, aus gesellschaftskulturellen Gründen. Bis wir uns, bis alles sich gesetzt hat, bis die Konfettis aus dem Haar sind, bis der Rausch ausgeschlafen wurde und wir mit einer gewissen Distanz und auch analytischem Geschick zurückblicken können auf die WM in, ich wollte schon sagen Istanbul, aber war es Innsbruck. Da beide Herren vor Ort waren, haben wir gedacht, dann müssen auch beide hier kurz sprechen, auch wenn der eine schon auf dem Absprung ist. Und ich begrüße in diesem Zusammenhang seit langer Zeit mal wieder bei uns, lieber Thomas, guten Abend, und lieber Chris.
Hallihallo.
Schönen guten Abend.
So, wie war's? Also wir wollen jetzt schon, würde ich sagen, nochmal kurz in der Chronologie der Ereignisse bleiben. Wir hatten, glaube ich, vor dem U23-Rennen der Männer die letzte Sendung gehabt. Vielleicht bevor wir dann zum Höhepunkt aus unserer Sicht zumindest der ganzen Geschichte kommen. Vielleicht noch ganz kurz die zwei Rennen, die vorher stattgefunden haben, bevor wir dann noch um euer Erlebnis da vor Ort sprechen. Kurz Revue passieren lassen. Thomas, du hast, glaube ich, am meisten von den Rennen davor mitbekommen. Erzähl mal kurz, U23-Rennen der Herren, der Junioren, nee, wie ist das, die U23 halt, haben die Schweizer sich einverleibt. Die Eidgenossen.
Ja, also U23-Rennen der Herren lässt sich im Prinzip so zusammenfassen. Absolute Dominanz der Schweizer, die an dem Tag taktisch gesehen alles richtig gemacht haben und Marc Hirschi da eine perfekte Abschussrampe gebaut haben. Und die entscheidende Attacke von ihm, von Marc Hirschi, ging dann überraschenderweise nicht im Anstieg, sondern in der letzten Abfahrt in so einer Kurvenkombination. Drin hat der Lambrecht und Hanninen den Finnen in Wind gesetzt und hat sich dann die Goldmedaille geholt. Und was für mich die größte Überraschung des Tages war, war jener besagte Finne Hanninen, der quasi als Einzelkämpfer sich da die Bronzemedaille geholt hat.
Sieht man aber ja auch immer wieder, ne? Also dass jetzt ein Sagan hat ja bei seinen, wie viele Titel waren es, 3 oder 4, jetzt auch nicht ein übermäßig großes Team mit dabei. Wenn man es kann, kann man es, ne? Muss man so sagen. Also es gibt ja auch Rennen, die sind prädestiniert dafür, dann auch von Einzelkämpfern mitgestaltet werden zu können, und das ist sowas. Damenrennen, um direkt da weiterzumachen, ne, also denke ich mal, da müssen wir uns nicht großartig und lange drauf mit aufhalten, wenn wichtigere Sachen anstehen. Damenrennen, Chris, dein Metier?
Ja, überragend. Anna van der Breggen hat sich ja da wirklich schon 2 Runden vor dem Ziel abgesetzt. Aus einer Spitzengruppe ist da rausgefahren und wurde nie wieder gesehen. Also krasse Entwicklung, vor allem auch, wenn man dann mal die Abstände anschaut. Ich glaube, da waren schon in den Top 10 waren dann schon Abstände von jenseits der 7 Minuten dann am Ende erreicht worden. Und das wirklich aus einer Situation heraus resultierend, die ja erst so 30 Kilometer vor dem Ziel groß entstanden ist, hätte ich so in der Form nicht erwartet.
Nee. Also ganz, sie ist ja auch zweite vom Einzelzeitfahren geworden, zweite Mannschaftszeitfahren. Das ist eine gute. Also wie gesagt, also wir haben es oft genug hier zugegeben, ist jetzt nicht unser Fachgebiet, die Damen. Aber zweimal Giro d'Italia Gewinnerin der Damen, zweimal Lüttich Bastogne Lüttich der Damen. Also das ist jetzt auch kein unbeschriebenes Blatt, das da gewonnen. Flèche Wallonne 4-mal gewonnen. Das ist jetzt auch kein unbeschriebenes Blatt, und das mit 28 Jahren. Also die wird ja jetzt noch ein paar gute Jahre vor sich haben wahrscheinlich. Da kann man schon noch was erwarten von der Guten, glaube ich, also in der Zukunft, in den nächsten Jahren auch. Schön, kann man einfach nur, die Stärkste hat an dem Tag definitiv bei den Damen gewonnen. Ich glaube, da braucht man nicht von irgendwelchen taktischen Leistungen oder sonst was sprechen. Das war einfach ganz, ganz fulminant und zu Recht gewonnen. Und dann kommen wir einfach direkt, zu unserem Höhepunkt jetzt der Sendung oder der ganzen WM. Ich schildere nur einfach mal kurz, wie es bei mir war, weil eure Schilderungen sind deutlich spannender, und dann habe ich das wenigstens abgehakt. Wir hatten Besuch an dem Tag. Es war noch Eigelstein-Rennen, wo ich eigentlich auch noch hin wollte, aber es war so, dass ich dann auch durch die Sendung von uns, Thomas, vorher irgendwie doch an dem Tag ein bisschen heiß drauf war und habe mich dann bei, bei Kilometer, ich glaube, 30, 35 oder so, dann einfach dem Besuch gesagt, tschüss. Mich vor den Rechner gesetzt und es mir doch dann anschauen müssen. Und ich muss sagen, ich wurde nicht enttäuscht. Ich habe zwischendurch mal eure Wasserstandsmeldungen von unterwegs mit Bildern und so weiter. Das habe ich auch weitergeleitet auf den verschiedenen sozialen Kanälen. Ihr hattet einen Bombentag. in vielerlei Hinsicht, glaube ich.
Also es war einfach auch mal ein grandioses Wetter. Also wir waren da ja wirklich oben an der Kuppe des Olympiaberges. Da war erstmal war da die Hölle los. Es war wirklich brutal, wie viele Leute da oben waren. Hätte ich jetzt an der Stelle jetzt wirklich nicht so erwartet. Es war grandioses Wetter. Also wir haben da wirklich das Rennen sehen können und dann so ein paar Kilometer hinten dran ein richtig schöner Blick auf die Alpen. War richtig super, war eine Bombenstimmung. Verschiedenste Nationalitäten, die da wirklich um uns herum gesprungen sind. Viele Italiener waren dabei, es waren Sagan-Fans dabei, Tschechen waren anzutreffen, ein paar Kolumbianer waren da, Holländer, Belgier. Also da hat fast nichts gefehlt. Gut, die deutschen Fans, die waren jetzt wirklich so ein bisschen in der Minderheit, aber da, ja, das lag wahrscheinlich auch daran, dass es jetzt einfach keinen Fahrer gab, der jetzt da, oder dem man jetzt da zutrauen konnte, dass er in die Top 10 fahren kann.
Dafür waren die Österreicher umso stärker vertreten.
Thomas, waren das Leute mit Sachverstand wie du oder waren das alles die Radau-Fans wie der Chris?
Nee, ich würde schon sagen, also bei so einem Ereignis trifft man eher ja, Radsport-Fachpublikum an.
Ja, von dir habe ich den ganzen Tag nichts gehört, ja, weil ich wusste auch, du machst dir Notizen, du saugst das auf. Während ich vom Chris hörte, 45 Minuten, bis ich ein Bier kriege, ich habe die drei geholt. Nur damit der Hörer auch weiß, dass jetzt solche Aussagen nicht aus dem hohen Bauch rauskommen.
Aber ich sage, der Christian,
sondern fundierte Sachen sind. Ja.
Christian, das ist auch wirklich ein Problem.
Ja, ich sehe es nicht.
Weil morgens so um 9:45, da warst du da noch so Nummer 3 oder Nummer 4 am Bierstand. Also ja. Das ging da noch ganz gut. Als es dann aber mal 11 oder 12 Uhr war, und man muss wissen, für diese Runde haben die so 30, 35 Minuten gebraucht, die Profis. Das heißt, du hattest so ein schmales Zeitfenster. Mhm. Und ich habe mich dann einmal, als sie durch waren, dann wirklich da nochmal in die Reihe angestellt und habe da wirklich 30 bis 45 Minuten, genau weiß ich nicht mehr, wirklich gebraucht, bis ich dann ganz vorne war. Und habe mich dann doch dazu entschieden, dass ich dann Dosen gekauft habe, die man dann natürlich zeitlich flexibel dann öffnen kann. Weil wenn ich mir da jetzt offenes Bier gekauft hätte, dann wäre ich aus dem Anstehen nicht mehr rausgekommen. Ich bin auch der Meinung, wenn sie da noch den einen oder anderen Stand mehr gehabt hätten, wäre da noch mal ein bisschen mehr Geld rumgekommen.
Ja, aber es ist ja nicht jeder so durstig. Ich meine, du bist auch groß. Ne? Die Gefahr der Dehydration ist bei dir bei der Fläche in der Sonne einfach deutlich größer. Das muss man jetzt aus medizinischer Sicht auch sehen. Du bist dann
natürlich auch, ja.
Du bist in dem Fall Opfer, ne? Wie viele große Männer, Opfer deiner Größe auch. Das muss man einfach so sagen.
Generell mehr an der Sonne. Dem gesamten Organisationsteam riesiges Lob aussprechen. Also die gesamte WM war für mich super organisiert und auch an dem Tag, als man da war, also war das alles sehr gut durchgeplant.
Okay. Wie war es denn? Also ich bin bei sowas ja immer vielleicht auch übertrieben, aber so ein bisschen vorsichtig, große Menschenmengen, Panik. Ne? Wie war es denn mit so Sicherheitsleuten oder auch ne? Tour de France ist jetzt nicht das erste Mal, dass irgendjemand vom Rad fast geholt wurde. Wie war es denn darum gestellt? Also waren jetzt Sicherheitsleute da an den Bergen?
Also gefühlt stand da irgendwie an dem Finale des Anstiegs alle 10 Meter irgendein Gendarm.
Okay, also da brauchte man sich jetzt zumindest um einen ordnungsgemäßen Ablauf des Rennens keine Sorgen zu machen.
Ja, es waren fast schon so viele, dass ich fast sogar schon wieder sagen würde, das ging eher ins Unangenehme rein.
Okay.
Da verging keine halbe Minute, in der jetzt nicht jemand mal herkam und gemeint hat, ja, geht wieder ein Stück zurück, geht wieder einen Schritt zurück. Und das, also wir waren in der ersten Runde, waren wir noch direkt dran an der Strecke. Mhm. Und da wurdest du wirklich regelmäßig wieder zurückgeschickt. Das war dann mitunter sogar schon ein bisschen nervig, wenn halt so 20 Minuten bevor die Fahrer kamen, da dann immer wieder alle paar Sekunden da wirklich zurückgeschickt wurdest.
Ja, ich glaube, da musst du als Sicherheits... Ich nehme jetzt einfach mal den Gendarm, der da steht, ne? Der nicht jedes Wochenende bei irgendeinem Rennen ist. Der muss halt vielleicht dann auch so ein bisschen abwägen und der weiß ja nicht, ist das jetzt der große Mann mit dem 5. Bier in der Hand? Ist das jetzt einer, der weiß, wie er sich hier zu verhalten hat oder nicht? Und da ist mir dann immer lieber, die rufen mal einen lieber zu viel zurück, als dass sie einmal zu wenig was sagen. Ne? Also da muss man die vielleicht auch so ein bisschen, ist eine schwierige Sache. Bin ich aber bei dir, ne? Das kann auch nerven, aber die wissen halt nicht, ne? Bist du jetzt der Gute oder gehörst du zu dem Bösen? Muss man ja einfach mal so sagen. Zum Rennen. Also wenn ich das ist schon so lange her für mich. Und da ich ja nur die letzte Phase so richtig intensiv verfolgt habe, erzähl mal so ein bisschen, also was ihr da mitbekommen habt. Leinwand war auch in der Nähe, ne? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. bei euch?
Genau, also wir haben schon, als wir uns am Anfang so den Platz gesucht haben, schon darauf geachtet, dass wir wirklich irgendwo in der Nähe sind, wo man dann auch mal, wenn die Fahrer jetzt vorbei sind, dann auch nochmal die Leinwand einfach hat, um das hier anschauen zu können. Vor allem auch mit dem Hintergrund, da oben war ja jetzt ja nicht das Ziel, sondern die sind ja dann oben an dem Berg von uns nochmal in die Abfahrt rein, hatten dann nochmal den finalen Anstieg zu dieser Höttinger Hölle hoch oder Höttinger Höll. Und da ist dann ja quasi die Entscheidung erst gefallen. Von daher hätte ich mir jetzt nichts Unangenehmeres vorstellen können, als dass man da den Fahrern ja auch nochmal hinterherjubelt und dann letzten Endes über 30 Minuten hinweg gar nicht weiß, wer hat denn jetzt tatsächlich gewonnen. Also das wäre unangenehm gewesen. Es waren aber auch ausreichend Leinwände vorhanden. Also ich glaube, da war am Berg sicherlich jeden Kilometer so gefühlt, war irgendwo eine Leinwand gestanden. Also man konnte es auch gut anschauen. Vielleicht zum Rennen generell. Es war ja erstmal so, ich glaube, 100 Kilometer lang so eine Anfahrt mit einem etwas heftigeren Anstieg. Ansonsten ging es dann erst wirklich auf diesem Rundkurs erst richtig zur Sache. Und was vielleicht doch ein bisschen überraschend war, war dann doch der Vorsprung der frühen Ausreißergruppe. Es sind ja 11 Fahrer rausgefahren und die hatten dann tatsächlich bis 20 Minuten Vorsprung und wurden tatsächlich dann auch erst, ich glaube, bei der letzten Überfahrt vom Olympiaberg tatsächlich dann auch erst eingeholt. Also Chapeau, das war eine ganz, ganz starke Leistung von denen da vorne.
Habt ihr noch einen Namen? Also ich muss gestehen, ich weiß keinen mehr. Also wer da so mit dabei war?
Ich glaube, es war
Kaspar Askren war dabei.
Danke Lengen. Genau. Die beiden haben sich am längsten gehalten.
Aber da war jetzt keiner dabei.
Die sind am Ende, also Lengen ist noch 43. geworden und Askren auf 52.
Aber dann kam es, wie ja, also sowas passiert ja seltenst, dass da so eine Ausreißergruppe mal durchkommt. Dann kam zum Zusammenschluss und dann war es irgendwie ja das zu erwartende Ausscheidungswahn.
Ja, also erstmal, was vielleicht dann sogar vorab dann noch interessant war, wer überhaupt dann nachführt. Und interessanterweise, die Mannschaften, die dann wirklich nachgefahren sind, waren vom Ergebnis dann am Ende sicherlich eher bei den Enttäuschteren dabei. Also die Franzosen haben nachgeführt, die haben zwar am Ende dann sogar noch ihre Medaille geholt, aber wer sich ganz, ganz stark in der Verfolgung gezeigt hat, waren beispielsweise die Österreicher. Und ich glaube, der beste Österreicher war irgendwie in den Plätzen um die 40 rum. Die haben sich da wirklich an der Spitze vom Hauptfeld wirklich aufgerieben. Auch die Briten haben über diverse Runden da nachgeführt. Mhm. Auch das Ergebnis war ähnlich.
Bei den Österreichern habe ich mich auch kurz gefragt, warum machen die das? Und dann hatte ich die Lösung. Also die hatten nichts zu gewinnen. Ich glaube, die haben nicht wirklich auf irgendwie einen Sieger vielleicht war denen schon klar, wir haben hier am Ende mit dem Sieg haben wir nichts zu tun. Dann lass uns aber doch wenigstens mal irgendwann zwischendurch mal zeigen, zumindest unserem heimischen Publikum. Ich kann mir gut vorstellen, dass das so ein bisschen der Hintergrund dieser Aktion war.
Ja, aber bei anderen Nationen, also bei den Österreichern kann man es ja noch begründen, aber beispielsweise bei den Briten jetzt, da war es denn jetzt eher nichts gewesen. Eigentlich im Finale, dass Peter Kenyek da mal rausgefahren war und 16. geworden ist, aber man hätte da sicherlich von den Yates-Gebrüdern mehr erwartet.
Ja, definitiv. Also bin ich völlig bei dir, ne? Also Kenyek, klar, aber Platz 16 ist jetzt nicht das Ergebnis, das man sich erhofft, wenn man zumindest so viel Arbeit vorher investiert. Dann ist das alles ein bisschen für die Katz. Entschuldigung. Und dann, worauf ich hinaus will, es kam dann irgendwann diese Situation, wie es bei fast jeder WM ist, die nicht im Sprint entschieden wird oder die nicht von so Klassikerfahrern entschieden wird, auch wie bei Olympiarennen und bei diesen ganzen solchen Geschichten. Es kam einfach dazu, dass man ausgeschieden hat. Ne? Also langsam wurden es immer weniger. Und es wurden immer noch weniger und weniger. Und
wobei man das sicherlich im Vorfeld auch anders hätte erwarten können. Also es war doch ein recht harter Kurs mit einer der härtesten der letzten Jahrzehnte. Und ich hätte da schon mit einer deutlich früheren Verschärfung des Rennens gerechnet. Also dass da deutlich weniger Fahrer dann am Ende wirklich in diese Höttinger Höll da in den Anstieg reingehen. Dafür waren es noch verhältnismäßig viele. Ich glaube, da sind ja 30, 40 Fahrer. Noch zusammen rein.
Das war aber wahrscheinlich auch der Tatsache geschuldet, dass sie einfach zu spät, so spät erst auf die Ausreißergruppe aufgeschlossen haben.
Ne, das ist vielleicht ein Punkt. Ein anderer Punkt, was ich mir im Nachgang häufiger mal gedacht habe, ja, diese Höttinger Höll, vielleicht war die fürs Rennen doch ein bisschen, spät vorgesehen. Also es war ja wirklich der finale Anstieg. Viele Fahrer wussten von Anfang an, ja gut, da wird das Rennen entschieden, und viele haben da sich im Vorfeld auch gar nicht gewagt, rauszufahren. Man hat das ja bei, wie hieß er, bei Wallgren ja gesehen, wie der dann hinten raus nochmal eingegangen ist, nachdem der vorne rausgefahren ist, weil das einfach, wenn du da schon halb blau reinfährst in diesen Anstieg, da zahlst du ja für jeden Aufwand, den du betrieben hast, doppelt und dreifach. Vielleicht hätte das Rennen, oder das wäre sicherlich deutlich spannender gewesen, wenn man diese Höttinger Höll möglicherweise mal 30 Kilometer vor dem Ziel platziert hätte, weil ich glaube, dann wäre das Rennen an der Stelle möglicherweise schon zerfetzt worden. Und dann wäre es auch schwierig gewesen, danach das nochmal unter Kontrolle zu bringen, weil da aber die Fahrer zusammenzubekommen.
Aber an Spannung hat es mir jetzt nicht gefehlt, muss ich sagen. Also ich fand es genau so, wie es konstruiert war, auch echt gut und richtig. Also vor allen Dingen, dass es auch nicht oben aufgehört hat, das hatte ja dann noch eine Randnotiz, die dazu kam.
Sicherlich spannend, aber ich glaube, es war jetzt so ein Rennen, ähnlich wie man es dem Flash Wallonia häufig vorwirft, dass man im Prinzip am letzten Anstieg hat einschalten können und davor ist nichts, was heißt nichts Spannendes, aber jetzt nicht wirklich was Rennentscheidendes letzten Endes passiert. Also es war ja wirklich so, alles hat sich auf diesen einen Anstieg konzentriert, und möglicherweise, wenn dieser Höllanstieg vorher zu befahren gewesen wäre, hätte es vielleicht den einen oder anderen mal so 30, 40 Kilometer vom Ziel dann vielleicht doch auch mal dazu verführt, da mal eher anzugreifen.
Du hattest halt immer das Problem, dass du immer wieder mal bei einer Überfahrt eine Gruppe hattest, die dann aber halt auch oft nicht mit den richtigen Leuten besetzt war und somit dann auch gleich wieder aufgefahren wurde. Und zum anderen, ja klar, spielt das mit rein, dass der Anstieg da jetzt zum Schluss noch war, aber ich denke auch so mannschaftstaktisch so ein bisschen bedingt. Wenn jetzt die Briten gesehen hätten, gut, die Yatesies sind jetzt super drauf, dann fangen wir auch vielleicht schon an, 2-3 Runden früher das Rennen härter zu machen, und dann wird es nochmal selektiver, und so war das bei 1-2 Nationen mit Sicherheit auch so, und denke, da haben ja mehrere Faktoren zusammengespielt, dass am Ende dann erst die Entscheidung in diesem Höttinger Höllanstieg gefallen ist.
Fangen wir vielleicht da an diesem Punkt, ich muss gestehen, ich weiß schon gar nicht mehr, wer da, also es fuhr unten, wie wir es eben sagten, eine recht große Gruppe noch rein.
Aber ganz vorne war ja noch dieser Michael Wallgren, und da muss ich jetzt doch noch was anmerken. Also wir standen an der Strecke und dieser Streckensprecher hat wirklich minutenlang gerätselt, was das denn jetzt für ein Fahrer sei, bis dann mal darauf gekommen ist, das ist ein Däne, der da vorne ist.
Dabei erinnerst du dich dran, dass wir in der letzten Sendung über Dänemark, über die dänischen Fahrer und die große dänische Jugendarbeit gesprochen haben?
Ja.
Weil da habe ich nämlich noch, weil das hat mich nämlich noch, wie ich damals nämlich auch schon meinte, die haben einen Ausrüster, Parentini heißen die, und da habe ich noch über Parentini gesprochen, und dann dachte ich auch noch so, stimmt, genau, der Däne, der dann noch alleine sich so versucht hatte und durchgehalten hatte, der letzte Mohikaner war, hat dann natürlich nicht für ihn gereicht, das war auch wahrscheinlich allen klar, aber er hat sich lange gezeigt und alle Ehren wert und ist dann ja noch Siebter geworden, also da hat er noch so manchen.
Ich glaube, wenn er den Angriff nicht gewagt hätte und hätte bis zum Ende gewartet, wäre er wahrscheinlich nicht Siebter geworden, dann wäre er weiter hinten gelandet, von daher wurde er schon auch
Top 30.
Entlohnt, aber das mit den Kommentaren, das hat sich wirklich über das ganze Rennen durchgezogen, das war der Wahnsinn, also du konntest schon drauf wetten, dass das nächste, was gesagt wird, komplett in die Hose geht. Da wurde dann, während Kwiatkowski 3 Minuten Rückstand über die Ziellinie fahrend eingeblendet wurde, wurde dann wirklich gesagt, ja mal gucken, ist Kwiatkowski noch dabei, da ist ja ein Pole, aber ist er das, und dann nein, der ist bestimmt noch im Hauptfeld, das ist er doch, und also das du hattest da wirklich einen Kommentator, der hatte wirklich absolut keine Ahnung von nichts. Ich weiß nicht, ob der sonst nur Ski-Alpin kommentiert, so hat sich's zumindest irgendwie gefühlt angehört. Es waren da schon so ein paar Sachen dabei, wo ich mir echt gedacht habe, was ist da jetzt los? Zwischendrin ist dann mal die Claudia Pechstein auf eine Bühne neben uns da gerufen worden. Die hat dann irgendwie so 2-3 Minuten belanglos irgendwas gelabert, hat keinen Menschen interessiert. Die Fans mussten sie danach erstmal fragen, für was sie überhaupt bekannt ist. Das wussten die gar nicht. Teilweise war es wirklich skurril.
Also das Rahmenprogramm war jetzt eher nicht so für reine Radsportfans gestaltet, sagen wir mal so. Das war eher fürs Mainstream-Publikum.
Ja, aber die musst du ja auch abholen irgendwo, ne? Also weißt du, der freut sich dann, dass er Claudia Pechstein kennt und dass er da ist.
Steht dann Claudia Pechstein auf der Bühne und sagt, sie drückt den deutschen Fahrern die Daumen. Ja gut, kann man machen in Österreich. Ja.
Muss halt viele abholen. Kommen wir mal in die Situation, ne? Höttinger Höll, wie gesagt. Und dann kam es dann dazu, dass, ja, also aus dem Feld, aus dieser Gruppe heraus, es waren ja gar keine Attacken richtig, fand ich, ne? Das war eher so ein Überleben und wer überlebt am schnellsten von all denen, die da noch irgendwie unterwegs sind. Und am Ende ist ja, glaube ich, sogar ein Fahrer irgendwie zu Fuß eine Zeit lang gelaufen und ist jetzt auch in den Top Ten gelandet oder irgendwie so eine Geschichte habe ich im Nachgang gesehen. Ich meine, wenn du die Daumen gedrückt hast in dem Moment, das ist klar, Chris, ne? Da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Ich muss gestehen, obwohl ich ja eigentlich Sympathien für dieses Team grundsätzlich habe und da der Einzige hier bin und sich das bei der Meldung, die auch heute in unserer Sendung noch später kommen wird, vielleicht sich auch bald verschieben muss. Ich habe schon gedacht, eigentlich ist mir fast egal, wer es wird, aber bitte, bitte, bitte nicht Moscon. Habt ihr zumindest diesen Gedanken mit mir geteilt?
Ja, aber da hat sich ja mehr oder weniger ein Eigentor geschossen. Also er hat einmal versucht zu attackieren und ist dann dadurch aus dieser Gruppe rausgefallen.
Ja, aber hat doch schon, viele haben doch gedacht, ne? Also auch im Nachgang habe ich es oft gelesen, ah super, egal wer, Hauptsache nicht Moscon ist es geworden und das hätte, glaube ich, dem Radsport auch nicht gut getan, wenn der da, also die waren ja dann, glaube ich, noch zu viert am Ende, wo er dabei war.
Ja, die Gruppe oben auf der Kuppe war ja nur zu dritt. Also es waren Michael Woods, Romain Bardet und Alejandro Valverde zusammen und Tom Dumoulin ist in der Abfahrt nochmal reingekommen.
Aber kurz, also das war nicht weit davor, dass Moscon noch dabei war. Also er war sozusagen der Letzte, der da abgefallen ist, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, der hatte vielleicht oben an der Kuppe 10 Sekunden Rückstand, aber er war halt einfach komplett durch. Also, ja.
Da waren alle, die da oben ankamen und nicht jetzt vielleicht in dem Moment das Gefühl hatten, dass sie das gewinnen können oder zumindest weit vorne sind. Da waren alle platt wie die Flundern. Abfahrt dann?
Da hat der Dumoulin hat ja dann, ist von hinten immer wieder ein Stückchen näher gekommen, hat dann auch wieder den Kommentator gehört, da kommt er nie mehr ran, der Abstand ist zu groß, das kann er vergessen. Bis er dann irgendwie 1,5 Kilometer vom Ziel lang gesehen hat, ui, es sind nur noch 3 Sekunden, ja, das kann er doch noch schaffen. Also das hat sich ja wirklich durchgezogen. Nee, aber dann hat man auch gemerkt, als Dumoulin da nochmal rangekommen ist, da wurde es dann auch ein bisschen lauter, also da waren doch einige Holländer oder zumindest holländische Sympathisanten dann auch da. Da war es dann nochmal spannend, klar, weil da dann natürlich die Medaillen mehr oder weniger dann nochmal durchgemischt werden konnten.
Ja, aber letzten Endes war es im Prinzip, als er dann 1 Kilometer vom Ziel dran war, auch mehr oder weniger für ihn gelaufen, weil er hatte so viel Energien in dieser Aufholaktion verschwendet, dass er gar nicht mehr, also er hat versucht vorbeizufahren, aber gar nicht mehr die Power hatte.
Hast du in dem Moment, als kurz bevor er da, zwei Aspekte an dieser Stelle des Rennens, ne? Also wir machen ja jetzt so Schritt für Schritt, an dieser Stelle oder in diesem Moment, hast du da schon gedacht, okay, Dumoulin, das reicht nicht mehr, der hat zu viel gelassen? Weil ich habe in dem Moment wirklich noch gedacht, zu dieser Phase muss ich natürlich gestehen, glaube ich, viele haben mal Werdet in dem Moment den Daumen gedrückt und da habe ich auch zugehört. Habe ich gedacht, boah, bitte nicht, ey, komm, das wäre jetzt, also Dumoulin auch, alle Sympathien für den Mann, aber ne, der hat ja noch ein paar Jahre und ich dachte mir so, boah, komm, ey, bitte Dumoulin, also ich dachte, war mir in dem Moment nicht sicher, ob der das nicht noch durchziehen kann, ob der da nicht nochmal einmal schritt. Ich meine, der ist ein paar Tage vorher Zweiter bei den Zeitfahrweltmeisterschaften geworden. Der kann noch fahren, ne? Und ich dachte mir, mein Gott, ey, wenn der jetzt nochmal durchzieht, das könnte nochmal richtig spannend werden. War dir also da in dem Moment klar, Thomas, dass der zu viel verschossen hat?
Ja, das war in dem Moment eigentlich schon klar. Also auf 1 Kilometer fährst du ja nicht mehr so weg. Also selbst dann hätte das ja ein Valverde mit einem Riesensprint noch zufahren können.
Ja, okay. Dann war ich halt unwissend. Ja.
Ich hatte die ganze finale Phase ständig Angst.
Ja.
Ich hatte nur Angst. Ich hatte vor allem Angst. Ich hatte Angst vor einem Platten. Ich hatte Angst vor einem Sturz. Ich hatte Angst vor
Regen.
Dusseleien. Weil tatsächlich, als Dumoulin ja so grob bei Kilometer 1 vor dem Ziel rankam, hat das ja kurzzeitig mal mit einem kleinen Antritt versucht, weil Werder hat es zum Glück gleich gesehen und hat das quasi kurz gekontert und dann hat Dumoulin mehr oder weniger die Beine hochgenommen.
Wäre rechts eine Eisdiele mit ein paar hübschen Frauen gewesen, hätte das auch ganz anders in dem Moment gesehen.
Ach, da hätte auch ein roter Luftballon gereicht, also das hätte jetzt gar keine Eisdiele sein müssen. Aber er hat so ja schon Rennen verloren, also ich erinnere mich da an eine Austragung der Lombardei-Rundfahrt, vielleicht so vor 5, 6 Jahren, da ist so ein Dan Martin auf den letzten paar hundert Metern einfach aus so einer Gruppe rausgefahren, war damals ein bisschen größer, ich glaube an so 10 Leute oder so, ist rausgefahren, jeder guckt sich dumm an, der hat das Ding dann am Ende gewonnen und Das ist natürlich dann auch die Situation. Lässt ein Dumoulin da vielleicht auch nur mal ein paar Sekunden lang da Vollgas fahren und hat dann irgendwie sein 50-Meter-Loch, dann ist schon wieder die Frage, wer fährt da jetzt wirklich nach? Und es hat schon öfter mal
die Situation. Es war ja nur noch gegeben. Ein Kilometer, also.
Ja.
Was glaubt ihr in diesem Moment, ich habe es hinterher gelesen, dass es der Fall war, dass die, ich glaube von, sag mal Stefan Wurz, dass ihm in dem Moment gar nicht wirklich so hundertprozentig klar war, und ich glaube an die auch, was jetzt Phase ist. Also dass diese Team, ist das eine blöde Ausrede, weil ich dachte mir, das kann ja nicht sein. Also dass sie aufgrund des nicht vorhandenen Funks gar nicht so richtig sozusagen, also in dieser Phase, bevor Dumoulin ankam, ne, dass sie gar nicht wussten, ist da noch jemand, kommt da noch jemand, ist da noch jemand vor uns, dass es ihnen also gar nicht klar war, dass es hier nicht um Platzierung, sondern um den Sieg geht.
Habt ihr davon? Also denen soll nicht bewusst gewesen sein, dass sie um den Sieg fahren, oder wie?
Ja, habe ich gelesen. Also, oder habe ich auch geträumt, kann auch sein, aber.
Nee, ich habe das auch gelesen. Ich kann es mir aber tatsächlich nicht vorstellen, weil ich meine, irgendwo anders auch gelesen zu haben, dass sie sich in der Abfahrt verständigt haben, dass sie alle zusammenarbeiten. Mhm. Und stell dir jetzt mal vor, da wären jetzt noch zwei Fahrer davor gewesen und es gäbe nur eine Medaille, kann ich mir wirklich nicht vorstellen, dass jetzt ein Bardet mit einem Valverde mitführt, um dann am Ende von ihm die Medaille abgesprintet bekommen zu haben, oder dass die abgesprintet wird. Ich denke, in irgendeiner Art und Weise musste das ja mitkriegen.
Ja, andererseits dachte ich mir, wenn es dann einer mitkriegt, ne, also die Erfahrung, die Erfahrung spricht da eindeutig. Genau, hier, ich habe die Meldung auch gerade gefunden. Meldung sagt, in den steilen Rampen erhöht bla bla bla. Doch zwei der Protagonisten war das nicht klar. Woods und Bardet, wir hatten keine Informationen und waren nicht sicher, ob sich noch jemand vor uns war, sagte Woods zur Überraschung der anwesenden Journalisten in der Mixzone. Wir haben einige Leute.
Ja gut, bei Woods wäre es jetzt noch eher verständlich gewesen, weil er halt so ziemlich, na, der einzige Kanadier gefühlt im Rennen war. Mhm. Aber bei Bardet kann ich es nun so wirklich gar nicht verstehen, weil ich den auch eher so einschätze, dass das ein Fahrer ist, der noch ein bisschen taktisches Gespür hat.
Mhm. Ich habe das auch gelesen und konnte es nicht fassen. Ne? Bardet bestätigt anschließend auf der Pressekonferenz der Medaillengewinner, dass ihm das genauso ging. Es war keine Motorräder oder Autos vor uns auch zu sehen, deshalb wussten wir nicht, ob da noch jemand da ist. Mein Fokus lag nur auf dem Vordermann, so der Franzose. Und es wäre ihnen dann erst wirklich bewusst gewesen, als das Fahrzeug mit Tom Dumoulin gekommen wäre. Das habe ich jetzt aus dem Gedächtnis zitiert. Ja, aber finde ich jetzt insofern ganz interessant und auch eine Randnotiz, die man vielleicht mal so.
Ja, aber das war schon
in Bezug auf den Teamfunk.
Ohne Funk mal. Also,
nochmal?
Ich fand das schön zu sehen, wie sich die einzelnen Nationen da taktisch verhalten haben, ohne den Rennfunk.
Genau. Also, für mich ist das jetzt auch so eine Geschichte gewesen, wo ich gesagt habe: Okay, das ist mal wieder Argument gegen den Funk im Sinne des Teamfunks. Ne? Also man kann ja immer noch argumentieren, so ein Sicherheitsfunk oder so, ne, wo alle gleich informiert werden. Das ist ja aber auch nochmal was anderes, eine andere Diskussion. Ja, und dann, man hat es gehofft, man hat gedacht, eigentlich unter normalen Umständen sollte es jetzt so ausgehen, und so ist es dann auch ausgegangen. Valverde hat gewonnen. Thomas, beschreib mal das, was sich abgespielt hat, da links neben oder rechts neben dir beim Chris.
Ja, was soll ich da groß abgespielt haben? Der hat sich gefreut, also.
Ja, Jubel, Schreie, auf die Knie gesunken.
Nein,
Purzelbaum gemacht, Handstand.
Ich glaube, der brauchte selbst erstmal einen Moment, um das zu verkraften.
Wildfremde Frauen geküsst im Valverde-Stil. Also, es gibt ja viele Möglichkeiten, wie man das dann feiert.
Nee, also gefasst. Ich denke, ja, er musste das selbst erstmal verkraften.
Verkraften ist sehr schön in dem Wort.
Ganz ehrlich, für eine überschwängliche Freude war da gar keine Kraft mehr da. Ja, ich war wirklich die letzten paar Kilometer, ich war wirklich permanent fertig. Ich habe nur noch gedacht, okay, was kann jetzt alles noch schief gehen und was kann da jetzt noch alles passieren? Das war wirklich die reinste Qual. Also es war nicht schön anzuschauen.
Aber hinten raus. Dankst du jetzt ab als weltweit größter Valverde-Fan? Also alles erreicht jetzt sozusagen?
Nee, das jetzt nicht, aber man muss ja ganz ehrlich sagen, das wäre ja schon irgendwie tragisch gewesen, wenn jetzt Valverde nie Weltmeister geworden wäre. Wenn man sich das mal überlegt, 6-mal bei Weltmeisterschaften auf dem Podium. Er ist der Einzige, der das geschafft hat, jetzt mittlerweile sogar 7-mal. Wenn man sich das mal wirklich überlegt, dass jetzt in einem Regelfall ja nicht jedes Jahr ein Kurs ist, der dir jetzt da besonders passt, du manchmal ja auch mal verletzt bist oder mal die Form nicht passt und dass du das dann wirklich sieben Jahre mal abrufen kannst, ja, aufs Podium zu fahren, ist schon stark. Und in der Vergangenheit hat er auch ein paar Mal Pech gehabt oder es hat halt nicht gereicht. Der hätte sicherlich auch, gerade wenn man jetzt mal an seinen ersten Weltmeistertitel 2003 jetzt mal denkt, das war ja sogar ein Jahr, hätte sogar ein Jahr sein können, wo er das Ding gewinnt, wo er aber dann taktisch bedingt dann auch quasi seinem eigenen Teamkollegen jetzt auch nicht nachgefahren ist beispielsweise. Er hatte da diverse Jahre, wo er es vielleicht auch ein bisschen verdattelt hat, also 2013 beispielsweise in Florenz. Das hätte auch nicht sein müssen und jetzt ist er halt endlich mal Ende der Karriere da belohnt worden.
Ja, also was
und die Spanier, muss man auch ganz ehrlich sagen, haben ein exzellentes Teamrennen abgeliefert. Also da wusste jeder, was er zu tun hatte. Die haben die Gruppen besetzt, waren immer in der finalen Phase, immer vertreten. Sie sind dann nachgefahren, wenn sie mussten. Castroviejo ist da mal eine Weile Tempo gefahren, um da auch sicherzustellen, dass die vorne wirklich eingeholt werden. Es war diesmal einfach ein spanisches Team, das ganz klar auf die Karte Valverde und nur auf die Karte Valverde gesetzt hat. Und das war in den vergangenen Jahren nicht immer der Fall.
Ja, aber wenn ich jetzt, wann hätten sie es nochmal machen sollen? Also ich hätte auch mir gut vorstellen können, dass er nach dem Rennen dann sagt, so, das war's jetzt. Also das hätte ich, das muss ich fast als Kritikpunkt nennen. Das wäre eines solchen Fahrers ein würdiger Abgang gewesen. Ne, weil was,
ja, aber wäre ja auch irgendwie schade, dann hättest du nächstes Jahr keine Weltmeister-Trikot gehabt.
Ja, klar. Ne, das kann ich jetzt aus deiner Fansicht sogar natürlich verstehen. Aber wenn nicht besser abtreten als in so einem Moment da. Also, weil du kannst jetzt nichts mehr. Was willst du denn jetzt noch gewinnen? Also, weißt du, das fünfte Mal Lüttich-Bastogne-Lüttich oder den sechsten Flash Vanon? Okay.
Ja, er hat einfach Spaß dran zu fahren und natürlich wird er jetzt in der Zukunft keine Tour de France gewinnen, aber vielleicht reicht es für eine Etappe, vielleicht gewinnt er auch bei der Tour nochmal das Bergtrikot, wer weiß es denn, vielleicht reicht es nochmal, um eine Baskenland-Rundfahrt zu gewinnen, vielleicht aber auch nicht, er hat einfach Spaß an dem, was er da macht und ich glaube, ihm kommt es da wenig drauf an, wie er da von außen betrachtet wird, weil es gibt genügend, die sagen ja immer noch, ja, der Doper und Pipapo und der war gesperrt und der ist bestimmt immer noch hackevoll. Ich denke, wenn es darum geht, wie andere ihn beurteilen, da hätte er eigentlich schon vor 10 Jahren aufhören können.
Ja, das kann, also wenn ihm das egal ist, ist ihm egal, ist ja auch in Ordnung. Ne, klar, man kann das Argument bringen, er war mal gesperrt, ist ein Ex-Verurteilter, ob zu Recht oder nicht, ne, würde ich mir in die Diskussion, würde ich gar nicht anfangen. Das Argument kann man vorbringen, finde ich. Ne? Und ob er jetzt gedopt ist oder nicht, das dafür wird er getestet. Ne? Wenn er gedopt wäre, würde er positiv getestet sein, Punkt.
Also er nimmt genauso am Rennen teil, wie alle anderen teilnehmen, von daher muss man sie auch gleich beurteilen. Also ich glaube, die Wahrscheinlichkeit dessen, weil Valverde jetzt das Rennen unter Zuhilfenahme von Dopingmitteln gewonnen hat, das ist aus meiner Sicht jetzt ebenso wahrscheinlich, wie das jetzt ein Romain Bardet oder ein Michael Woods ihre Medaillen auch unter Doping-Einfluss gewonnen haben. Die waren in der gleichen Gruppe.
Nee, ich würde das andersrum sehen. Der ist getestet worden und er ist negativ, also Punkt. Also das ist ganz einfach. Also ich glaube, da braucht man das gar nicht mit anderen vergleichen oder so in dem Moment, sondern sagt einfach, wenn er da drin hätte, dann hätten sie ihn positiv getestet. Hat nichts drin, ist nicht positiv getestet, also kann man ihm den Vorwurf einfach nicht machen. Ne, das so einfach würde ich das
gleich machen. Ja, und letzten Endes denke ich mir ja auch, ich meine, so viele Jahre auf Weltklasse-Niveau zu fahren, möglich, sicherlich, wenn man da jetzt nachhilft, sorgt das dafür, dass man ein Stück weit sein eigenes Leistungsvermögen erhöht, aber den Körper auch über mittlerweile 1,5 Jahrzehnte immer auf diesem Top-Niveau zu halten. Ne? Da, wenn man da beispielsweise andere Sportler sich mal anguckt, Betancourt, der hat es 2-3 Jahre geschafft, danach nicht mehr. Immer wieder fit zu sein und sich auch von so Verletzungen wie beispielsweise letztes Jahr bei der Tour zu erholen, da gehört ja auch verdammt viel dazu, was man jetzt auch nicht vergessen darf. Also
deswegen noch mehr sage ich, das wäre aus meiner Sicht ein schöner Moment gewesen, um zu sagen, alles klar, das war's. Also weißt du, für mich, ich finde einfach, solche Momente kann man sehr schwer, so einen Abgang als Moment kann man sehr schwer kreieren. Also das muss man jetzt noch nicht mal vom Radsport, sondern in fast allen Sportarten ist es ja schwer, für viele Profis davon zu lassen. Ja? Und so, also ich weiß nicht, Thomas, fällt dir noch irgendwie so wann man einen Sportler
Ja, also man sieht es ja, also im Radsport ist es ja jetzt nicht so extrem, weil du nicht so viel zu verlieren hast, aber beispielsweise im Boxen sieht man das ja ganz häufig. Also ja. Da gibt es ganz, ganz wenige, die den Abgang rechtzeitig geschafft haben. Beispielsweise jetzt zuletzt Wladimir Klitschko auch, hat halt den letzten großen Kampf gegen Joshua verloren.
Ja, oder wie war das? War das nicht im Motor? Ich kenne mich da überhaupt nicht mit aus, ne? Also Sport zu nennen ist ja schon schwierig. Aber in der Formel 1 hat da nicht auch mal irgendeiner gesagt, so mir ist das richtig groß, ich habe jetzt ganz viel gewonnen, hier höre ich jetzt auf.
Ja, Rosberg war das doch.
Okay, ja, ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Ich habe nur diesen Abgang sozusagen, ne? Als solches. Deswegen finde ich es immer schön, wenn Sportler, also ne, das hätte für mich nochmal so ein bisschen so das Sahnehäubchen da drauf geliefert.
Ja, wer weiß, vielleicht gewinnt er ja nächstes Jahr fünftes Mal Lüttich-Bastogne-Lüttich und sagt dann au revoir.
Ja, ne, da, okay, würde ich, ja, aber das wäre scheiße, weil dann würde das.
Wir haben es ja jetzt beispielsweise im letzten Jahr auch das klassische Beispiel gehabt mit Tom Boonen, der nochmal versucht hat, dann Paris-Roubaix zu gewinnen und danach abgetreten ist.
Ja.
Hat es aber nicht geschafft.
Ja, aber das finde ich scheiße, weil dann das Regenbogentrikot irgendwie dann ein Jahr im Keller liegt. Und jetzt, wo ich das selber so drüber nachdenke, das Regenbogentrikot wäre dann ja auch ein Jahr nicht präsentiert worden. Das wäre auch doof. Gab es das mal, dass ein Weltmeister gewonnen hat? Das würde ich mal gerne an die Hörer-Community.
Da müssen wir einen Hörer wahrscheinlich befragen, weil das entzieht sich dann doch, denke ich, unser drei Fachwissen, oder?
Ja, das wollte ich gerade, das meinte ich gerade. Also das mal als Höreraufgabe. Vielleicht hat irgendein Hörer diese Information irgendwo zugänglich. Das würde mich mal sehr interessieren. Ja, also ich denke, wir drei haben uns sehr gefreut für Alejandro Valverde. Verdienter Sieg und ein verdienter Punkt in seiner Palmares, den er sich da auf sein Revers heften kann. Ich habe jetzt auch schon die ersten Bilder gesehen, wo er dann im Weltmeistertrikot unterwegs war oder sein erstes Rennen.
Sein erstes Rennen wird er morgen fahren. Trevali Varesine. Und das passt ja. Valli bei den Trevali.
Ja, aber ich habe den irgendwo, habe ich doch ein Bild gesehen. Das war das auch so, vielleicht so eine Ausfahrt
das
nur?
Das war so ein
so eine Movistar-Ausfahrt war das irgendwie.
Ja. Nee, das war irgendwie Festival des Radsports irgendwie in Madrid, war das wohl.
Ja, ja, genau. Dann.
Ja, aber da hat man ihn gesehen und steht ihm gut, also.
Klar, aber ich kann mir jemanden vorstellen, den das sehr ärgern wird, nämlich den Teamchef. Der ist ja grundsätzlich nicht so Fan von Meistertrikots und so.
Ja, stimmt, ne? Da gab es auch mal Diskussionen, wie der spanische Meistertrikot
gesehen
hat, ne? Ja, aber wenn er ihm das nicht gönnt, dann kann er auch wirklich aufhören. Also dann soll er.
Naja, ich denke, das Meistertrikot von Movistar war immer schon so ein bisschen, ich sag jetzt mal, schlicht gehalten.
Dezent.
Außer
dezent.
In einem Jahr, das war aber damals noch Castor Pani, also das Meistertrikot von Joaquim Rodriguez 2008, das war dann schon heftig. Das sah etwa so aus wie das Trikot der spanischen Nationalmannschaft. Ja. Von Valverde, das auch dieses Jahr anhatte.
Muss ich mal nachschauen, also kann ich mich nicht mehr dran erinnern.
Ich finde sowas aber immer gut, wenn das so präsentiert wird.
Ja, total. Und was ich auch noch eine schöne Geste fand, das muss man an der Stelle vielleicht auch erwähnen, hier, dass Sagan, der ja auch quasi das Trikot übergeben hat, es wurde ja kolportiert, er hätte zumindest gesagt, hier, ich würdiger Nachfolger und herzlichen Glückwunsch und du hast es verdient und so weiter. Auch wieder so eine Sagan-Sportsmann-Geschichte, finde ich.
Aber es wird ungewohnt sein, den im nächsten Jahr mal nicht im Weltmeistertrikot, sondern im slowakischen Trikot zu sehen.
Genau, das slowakische Trikot sieht ja gar nicht so unähnlich aus. Also ich glaube, so sehr umstellen muss man sich da, glaube ich, gar nicht. Also so anders sieht das wahrscheinlich gar nicht aus. Und Sagan, der hat da eine Bora-Hose an am Fahrrad, da wird man ihn schon erkennen. Also da mache ich mir jetzt wenig Sorgen drum, dass wir den nicht erkennen, wenn es nötig ist. Ja, jetzt sehe ich hier das Ilia Baleares-Trikot auch noch. Das war wirklich sehr, sehr prägnant. Ich habe übrigens eine Hose von denen heute noch bei mir im Schrank gefunden. Von Ilia Baleares.
In den Farben auch?
Nee, nicht in den spanischen Meisterschaftsfarben, sondern in den normalen alten Farben dann. Weil ich in anderem Zusammenhang musste ich für eine Veranstaltung ein möglichst altes, hässliches, fieses Trikot suchen. Und da fiel mir diese Hose noch in die Hand. Also das ist in anderem Zusammenhang.
Also was man vielleicht auch zur Rad-WM noch sagen sollte, also übers Männerrennen, also von dem ich wirklich absolut enttäuscht war, waren die Kolumbianer. Also das war ja wirklich gar nichts. Was hat man da im Vorfeld gesprochen? Die Bergziegen aus Kolumbien, die dieses Rennen aufmischen werden. Und tatsächlich, Thomas und ich, wir waren uns da dann einig. Den ersten Kolumbianer, den wir dann gesehen haben, das war Quintana, als er dann Valverde zum Sieg gratuliert hat. Aber im Rennen, da haben wir irgendwie... Da kam ja gar nichts.
Also ich hatte eben noch überlegt, ob sich das lohnt, überhaupt das anzusprechen, weil sie so blass waren.
Ja, also vor allem, wenn man dann überlegt, okay, gut, so ein Lopez, der ist ja auch sehr, sehr stark aus der Vuelta rausgekommen.
Dass ja, aber man muss generell so sagen, so die Leute, zeigt. Die aus der Vuelta vorne rausgekommen sind, die haben keine Rolle gespielt bei den Rennen. Also es ist weder ein Simon Yates, noch irgendwie Nairo Quintana, noch ein Miguel Angel Lopez, noch ein Enric Mas.
Das stimmt.
Mas war natürlich als Helfer eingeteilt, ne?
Ja, das stimmt, ja klar, aber die anderen nicht.
Was ist denn sonst mit den anderen Favoriten? Also Alaphilippe auch.
Ja, bei den Franzosen, da würde ich so sagen, da ist es so ein zweigeteiltes Schwert. Also zum einen sind die sicherlich sehr glücklich über die Silbermedaille von Romain Bardet, aber auf der anderen Seite hätte man dieses Rennen auch taktisch anders bestreiten können mit diesen drei Trumpfkarten.
Ja, also ich denke, sie sind ja relativ früh nachgefahren und sie hatten ja wirklich das, sagen wir mal, das beste Team, muss man vielleicht einfach so sagen, mit Thibaut Pinot, der zweifache Etappensieger von der Vuelta, Alaphilippe, der ja im Herbst jetzt eine Bombenform hatte, und dann noch Bardet, der Zweiter geworden ist, hatten sie ja vor allem in der Spitze absolut klasse Fahrer, sind recht früh oder als eine der ersten ja dann der Spitzengruppe nachgefahren. Und ich weiß nicht, ob dann die Situation um Bagil dann das Ganze noch so ein bisschen nochmal beeinflusst hat, aber das war ja dann schon irgendwie wieder bezeichnend, wie er sich dann mehr oder weniger aus der Rolle so ein Stück weit fast rausgeflüchtet hat.
Was sagen wir denn zum Deutschen? Gut, dann hätten wir das auch abgehakt.
Nee, also die Deutschen halt im Rahmen der Möglichkeiten, Simon Geschke 24. und bei Schachmann war es ja auch so, der hatte, glaube ich, im Anstieg einmal drin defekt und dann ja, war der Ofen bei dem auch aus.
Ja, also ich sag mal so, Glück. Irgendwie hat dann auch das gewisse Glück einfach gefehlt, weil im Vorfeld keine Gruppe ging. Also dass jetzt so der letzte Anstieg, dass der jetzt den Deutschen jetzt nicht unbedingt liegt, das war bekannt.
Ja, und es gab,
also die hätten so eine Gruppe gebraucht.
Es gab doch zwischendurch mal so eine Gruppe mit Geschke, die da weggefahren war, aber die dann auch nicht sich aus dem Staub hat machen können.
Ja, also im Prinzip leider nichts, also was ist leider nichts geworden? Also es ist ja nicht überraschend, also es hat jetzt niemand ernsthaft einen deutschen Titel da herbeigeschrien, gerufen. Insofern, ich finde schön mit Geschke, ne, auch im Hinblick natürlich auf die neue Saison, welche Rolle er da einnehmen wird, das war ja auch so ein bisschen die Frage, dass er sich da zumindest so als ja, Kapitän war, er war schon der Kapitän, kann man schon sagen, ne? Also dass er sich da so ein bisschen etabliert hat und dass wir dann sehen, was er da im kommenden Jahr für eine Rolle einnehmen wird. Noch etwas? Oder eigentlich können wir doch an dieser Stelle, finde ich, hinter eine insgesamt sehr, sehr schöne WM mit schönen Siegen, schönen Rennen, schöne Übertragung auch, ne? Gut organisiert, wie ihr jetzt von vor Ort bestätigen könnt. Schöne Strecke, also gab es irgendwas jetzt punkto negativ? Mir fällt es jetzt nichts ein. Also es wurde
ja
ein bisschen immer
dass wir nach dem Rennen halt
die Rückfahrt.
Ja, 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 okay.
Also es war chaotisch. Es war chaotisch. Also wir haben wirklich, wir sind ja recht früh schon dort gewesen. Ich sag jetzt mal, grob um 9 Uhr waren wir ja am Berg. Und haben dann das Auto abgestellt. Ich sag jetzt mal so 500 Meter unterhalb vom Gipfel. Sind dann natürlich nach dem Rennen da gleich hin. Und es hat bestimmt eine Dreiviertelstunde, wenn nicht sogar eine Stunde gedauert, bis wir überhaupt mit dem Auto raus aus dieser Ausfahrt von dem Parkplatz konnten. Also das war blöderweise dann auch noch so ein Stellplatz für Wohnmobile, die natürlich dann nochmal schwerfälliger rauskamen. Das eine Wohnmobil, das ist die Kurve so schlecht angefahren, dass letzten Endes da das halbe Rücklicht da defekt war oder das komplette Rücklicht rausgerissen wurde.
Das absolute Highlight war, dass der Typ dann einfach weitergefahren ist.
See.
Ja, ja. Ja, also das hat wirklich grob eine Stunde gedauert, bis man da mit dem Auto erstmal aus dieser Zufahrt rauskam. Dann hat es sicherlich nochmal so eine halbe Stunde gedauert, bis wir da dann mal ordentlich vorankamen. Das Ganze natürlich begleitet davon, dass man alle paar Minuten oder alle paar Sekunden irgendwo halten musste und dann irgendwelche betrunkenen Leute dann halt meinten, mit uns Kontakt aufnehmen zu müssen. Also da waren einige dann auch schon ordentlich durch. Das ja. Ganze hat dann wirklich die Abfahrt, bis wir dann in Innsbruck unten waren, von Ende des Rennens an, hat sicherlich 2 Stunden gedauert. Aber gut, so ein Stück weit kann man so ein Event vielleicht auch gar nicht anders aufziehen. Es war klar, dass es da halt
klar ist, aber Verkehrsrundfahrten auch so.
Ja, das ist, was weiß ich, wenn du irgendwo im Fußballstadion bist. Okay, Fußballstadien sind wahrscheinlich noch ein bisschen optimierter darauf. Aber alle Veranstaltungen, die in der Hinsicht jetzt so sind, dass man ne, in der Natur irgendwo dann ist man meistens verloren. Also wie oft hat man das jetzt schon bei irgendwelchen, also klingt blöd, ne? Aber ich hätte jetzt letztes Wochenende hier, ich glaube 7 Stunden mein Viertel nicht verlassen können mit dem Auto, wenn ich es gewollt hätte, weil einfach alles dicht war, wegen des Marathons. Ne? Also es gibt nun mal einmal im Jahr eine Veranstaltung, wenn man dann dahin fährt und dann auch noch mit dem Auto die Möglichkeit hat, so dahin zu kommen, das ist ja auch schon mal nicht so alltäglich, ne? Dann muss man das, glaube ich, in Kauf nehmen hinterher.
Ja, also ich meine, hin wäre man noch recht gut mit dem Linienbus tatsächlich gekommen. Das hätte noch geklappt, aber zurück, der wäre dann auch nicht deutlich schneller gewesen. Und ja, mein Gott, also das kann man dann letzten Endes, kann man das noch.
Und ihr wart ganz zweit, gut verschmerzen. Hattet gute Laune. Man stelle sich vor, wie es ausgegangen wäre, wenn Dumoulin gewonnen hätte. Das wäre wahrscheinlich nochmal etwas anders und schöner gewesen.
Ja, das wäre dann noch die Krönung gewesen.
Ja, aber so ist doch alles schön. Also
wenn er dann noch irgendwann werde, dann noch irgendwie sich hingelegt hätte.
Ja, insofern ist doch alles gut. Da braucht man gar nicht über die negativen Sachen nachdenken. Alles gut gelaufen und die 2 Stunden, mein Gott. 2 Stunden länger gefeiert, den Sieg.
Ja, ja.
Ja. Also, schöne WM, kann man alles nur so lassen. Hoffen wir, dass es im kommenden Jahr ähnlich gut wird, ähnlich schön wird. Wo war es nochmal? War es nicht in England?
Yorkshire.
Ist im weitesten Sinne des Wortes Großbritannien. Dann sind wir mal gespannt. Da wird es wahrscheinlich nicht so einfach hinzukommen sein. Und beenden wir damit jetzt auch unsere WM-Berichterstattung. Ich weiß nicht, Chris, du hattest angekündigt, du hast nicht so viel Zeit.
Ein paar Minuten habe ich noch.
Ein paar Minuten hast du noch, super. Dann können wir einfach, dann machen wir so schnell wie möglich weiter, damit wir von diesen paar Minuten auch noch was haben. Weil es ging dann weiter mit Rennen, die ich ehrlich gesagt ab dem Zeitpunkt dann kaum noch verfolgt habe, weil einfach zu viele andere Sachen waren. Münsterland-Giro. Das, was ich vom Münsterland-Giro mitbekommen habe, dass sich André Greipel sehr, sehr freuen würde, wenn einer seinen SRM-Tacho gefunden hat und ihm zurückgibt. Ja, das ist meine Meldung dazu. Ansonsten scheint es zu einem Sprint-Ankunft gekommen zu sein oder sprintähnlichen Ankunft. Also wir haben die Männer, wie haben wir sie genannt? Die 3 Tenöre? Ackermann war vorne. Wer noch? Nee, die anderen Männer diesmal nicht. Also Max Walscheid hat gewonnen, um es mal ganz einfach zu sagen.
Walter gegen Karl Pollitt, oder sowas?
Ja, genau.
Ja, also es ist ja auch so ein bisschen auf diesem Schlusszirkuit da in Münster ein komplizierter Sprint und wenn du da halt nicht richtig positioniert bist, dann hast du kaum noch Chancen auf den Sieg und so ein Fahrer wie Max Walscheid, das finde ich immer sehr beeindruckend zu beobachten, wie der halt einfach im Sitzen sprintet und es ging da ja auch so ein bisschen über Kopfsteinpflaster und da hat er optimale Voraussetzungen, um diesen Sprint zu gewinnen.
Ja. Also merkt euch das doch bei Jedermann-Rennen, wenn ihr zum Bensberger Schloss hochfahrt und die Straße ist etwas nass, immer im Sitzen fahren, da habt ihr die besten Möglichkeiten. Und
vielleicht noch, oder grundsätzlich, was an dieser Austragung spannend war, also man hat es ja im Fernsehen begleiten können. Was recht spannend war, dass sich relativ früh das Feld geteilt hat und deshalb vorne jetzt nicht, ich sage jetzt mal ein 150-Fahrerfeld da gemeinsam in den Sprint reinkam, sondern dass es wirklich so eine Selektion schon relativ früh gab. Also man hat da wirklich dann so eine Situation gehabt, dass da recht früh nur noch 30 Fahrer etwa vorne waren. Am Ende waren sogar, meine ich, noch ein paar weniger. Also das war noch ein bisschen spannender, weil es halt jetzt nicht die Situation gab, 150 Fahrer holen am Ende noch 3 Fahrer vorne ein und sprinten dann, sondern das Rennen war auch eine lange Zeit geprägt davon, dass vorne, ich sage jetzt mal, diese erste Gruppe Tempo gebolzt hat und hinten das Hauptfeld nochmal Tempo gebolzt hat, um nochmal ranzukommen. Es haben nochmal einzelne Fahrer wirklich den Sprung geschafft, also Edvald Bossenhagen, Gaviria haben beispielsweise den Sprung geschafft, aber die hat es dann auch zu viel Kraft gekostet oder die waren dann an dem Tag dann einfach zu schwach, um da noch ein Wörtchen mitreden zu können.
Ist das vielleicht, wird das zum geflügelten Wort? Die haben den Dumoulin gemacht? Vielleicht könnte man das als Phrase so einführen. noch zur Ehre gereichen. Was noch kommen wird, vielleicht auch für die Hörer, die beide Formate hören, Christian hat sich beim Münsterland Giro beim Jedermann-Rennen beteiligt. Was heißt beteiligt? Also ist mitgefahren. Und hat da auch im nächsten Velo-Snack in der kommenden Woche einiges zu erzählen. Wie ich mitbekommen habe. Also auch ordentlich schnell unterwegs gewesen. Ja, und ich denke mal, Walscheid, ein verdienter Sieger, also kann man nichts gegen sagen. Schön auch Degenkolb auf Platz 2, dass der sage ich mal, immer wieder, also ne, dass diese Geschichte bei der Tour nicht so eine Eintagsfliege war, sondern dass der sich auch in anderen Rennen jetzt wieder vorne zeigt und offensichtlich zu einer Form zurückkehrt. Das nächste, der Giro dell'Emilia, ein italienischer, ist das ein, würdest du es als Halbklassiker bezeichnen oder ist es, was ist es?
Das gehört zu diesen italienischen Herbstklassikern und wir haben ja beim letzten Mal schon darüber gesprochen, als wir über den Giro d'Italia 2019 gesprochen haben, dass dieser Anstieg zur Santuario della Madonna di San Luca im nächsten Jahr auch bei diesem Auftaktzeitfahren im Programm sein wird und von daher war das jetzt eine sehr schöne Gelegenheit, sich das als Radsportfan schon mal anzugucken, was das für eine unfassbare Rampe da zum Schluss hoch ist. Also die sind diesem Rundkurs da ja, glaube ich, viermal insgesamt gefahren zum Schluss und auch sehr erschwert in diesem Jahr, muss man sagen, durch das ganz schlechte Wetter.
Also es hat, it was raining cats and dogs, wie der Engländer sagen würde. Und ja, also der letzte, die letzten gut 2 Kilometer waren es dann auch, die quasi den Schlussanstieg hoch waren zur Zielankunft und Alessandro De Marchi vom scheidenden BMC-Team hat sich dann da den Sieg geholt vor Rigoberto Urán, Michael Woods und da sieht man auch, ne, Pinot vorne, Bardet vorne, da sieht man auch, wie schwierig dieses Rennen am Ende war.
Also ich fand es bemerkenswert, wie De Marchi, also da ist, glaube ich, 28 Kilometer vor Ziel ist der losgefahren und hat wirklich das komplette Feld, also diese Gruppe mit den ganzen Favoriten auf Distanz halten können.
An der Stelle möchte ich noch, weil es mir hier gerade auffällt, natürlich zu Kreuze kriechen. Primož Roglič, 34. mein großer Tipp fürs Road Race Rennen. Da lag ich mal wieder völlig daneben und das möchte ich dann auch hier sozusagen bekunden.
Gut, hatte ein bisschen Pech, ne? Also ist ja mal gestürzt.
Ah, okay,
und das ist mitbekommen. Das ist natürlich dann, wenn man erstens kein starkes Team um sich rum hat und dann, wenn das Rennen halt auch dadurch, dass vorne Fahrer einen großen Vorsprung haben, dann schon recht schnell wird, natürlich dann Gift. Aber
ich möchte in dem Zusammenhang dann aber an das Juniorenrennen erinnern. Und da kriegt der Thomas jetzt noch feuchte Augen, wenn er an das Rennen denkt. Da ist auch jemand gestürzt und hat dann mal ordentlich noch gezeigt, wie es laufen kann.
Ja.
Aber es ist ja nicht jeder, also so ein Überflieger.
Ja, ja, das war jetzt, das war natürlich ein Sonderfall, sag ich mal vorsichtig. Aber ja, also ich wollte eigentlich auch nur sagen, ich habe wieder mal völlig da falsch daneben gelegen. Also das, damit möchte ich auch nicht kokettieren oder so, aber es war in dem Fall einfach so. Nächstes Rennen von den Herbstklassikern, was jetzt anstand, ja, das war dann, Moment, wo haben wir es denn? Helf mir bei der Aussprache, Tour de
Vendée.
Und ich hatte nur
gelesen. Hat aber mit den italienischen Klassikern wenig zu tun.
Genau, das ist natürlich ein französisches Rennen. haben kurz den Sprung nach drüben gemacht. Und ich hatte nur gelesen, Hip Hip Hurra, endlich hat Denske seinen Sieg gefeiert. Oder auch nicht. Das hat mich jetzt in unserer Übersicht ein bisschen irritiert. Warum hat er es nicht gemacht?
Na, er hat es ja gewonnen, aber er hat es nicht gefeiert, weil er dachte, es wäre noch eine Runde zu fahren.
Ah, okay. Ich habe nur die Überschrift gelesen, deswegen hatte ich das noch nicht gesehen. Okay. Also hat er quasi
Also ist durchs Ziel gefahren und ist dann quasi so auch so noch ein Stückchen weitergefahren um die Kurve halt und dachte, dann wäre noch eine Runde zu fahren. Aber er ist dann halt auch schon richtig gesprintet.
Also ganz durcheinander die Geschichte oder was? Dachte er, es geht noch um Prämie oder warum?
Nee, das war ja auch wieder so ein Circuit zum Schluss, also.
Also war anzunehmen, dass er eine Attacke fährt und dann vielleicht so, naja. Also er hat zumindest gewonnen und hat das quasi den Anti-Zabel gemacht. Ja, also Glückwunsch, ne? Er hat es auch endlich mal verdient, finde ich. Also, ne? Er hat ja eine ganz gute Saison gefahren. Und
Giro auch gefahren.
Ja. Ja. Also, dass er da mal belohnt wird und ich glaube, das Team weiß schon ganz genau, Agir Désert, was sie an ihm da haben. Ja, ich gucke gerade mal so über die Gesamtstatistik, was er diese Saison alle gefahren hat. Ne? Also jetzt da gewonnen und dann gute Arbeit bei Deutschland-Tour, war er ganz gut dabei. Giro, immer guter Helfer. Also ich glaube, die sind ganz froh mit diesem Einkauf.
Ist ja auch ein sehr, sehr vielseitig einsetzbarer Fahrer. Also den kannst du sowohl bei der Flandern-Rundfahrt als auch bei einer Grand Tour-Bergetappe an den Start stellen. Der wird dir immer helfen können.
Ja, und mit 24 Jahren natürlich auch noch jemand, der da Möglichkeiten hat, sich noch zu entwickeln. Also schöne Sache. Und wie wir das damals auch, ne, wie hieß er nochmal, der jetzt zurückkommt aus Deutschland von Quickstep. Also der Fahrer, der den umgekehrt hat.
Fachmann.
Genau. Der Dance, der den umgekehrten Weg gegangen ist, ne? Und dann vielleicht den etwas beschwerlicheren Weg im Ausland wählt. aber dort dann nicht einer unter vielen ist, sondern vielleicht der Deutsche, der dann auch öfter mal in ein Interview kommt oder gefragt wird oder so, den Alleinstellungsmerkmal hat. Als letztes und als ein großes Rennen dann auch nochmal vielleicht etwas mehr Beachtung gegeben, Paris-Tour. Was glaube ich auch, ne, jetzt das letzte Rennen, das muss man vielleicht in dem Zusammenhang auch nochmal erwähnen, von Sylvain Chavanel war.
Ja, also nach, glaube ich, 17 oder wie viel, 18 Jahren war es, hat er jetzt seine Profikarriere dann beendet und das Rad an den berühmten Nagel gehängt und wie man es von Sylvain Chavanel nicht anders kennt, an dem Tag natürlich dann hat er sich nehmen lassen und ist in die Ausreißergruppe gegangen.
Ja, also wie soll man sich auch sonst also verabschieden, wenn man Sylvain Chavanel ist, also das ist ja klar. Erzähl mal bitte, was, weswegen war Lefebvre auf 180? Das habe ich nicht mitbekommen. Ich hatte das nur mit Chavanel mitbekommen vorher.
Ja, ganz einfach aufgrund der Streckenänderung in diesem Jahr. Also wenn man sich das Finale mal anguckt, die sind da halt über so Winzerstraßen gefahren, durch irgendwelche Weinberge, was ja weder irgendwie, na, also es war schon grenzwertig, das als Gravel oder Gravel-Straßen zu bezeichnen.
Aber das hatte man noch vor, also nicht nur von ihm, sondern das hatten sich ja, also ich habe so bei Twitter irgendwie mitbekommen, dass sich mehrere Fahrer da über die Streckenführung beziehungsweise die Qualität der Straßen, war es nicht auch Greipel, der sich geäußert hat? Da geäußert haben. Ich meine, ich finde diesen Trend zu diesen Naturstraßen und so weiter ja auch ganz nett und es ist hübsch anzusehen. Also ich kenne kaum jemanden, der die Strade Bianchi nicht mag. Aber man muss halt auch, wenn es um die Sicherheit der Fahrer geht, muss es halt auch seine Grenzen haben, finde ich ganz persönlich.
Ja, Problem. Ich habe da zwei Punkte. Zum einen, ich habe jetzt ein paar Bilder gesehen, vom Rennen selbst habe ich nur die letzten 10 Kilometer sehen können. Wenn man sich mal die Fotos teilweise anschaut, dann ist wirklich der Belag mehr als übel. Da habe ich mir dann wirklich gedacht, okay, dass da nicht jeder Fahrer irgendwie einen Platten hat oder davon auch mehrere, ist schon hochgradig verwunderlich. Das ist der eine Punkt. Also ich denke, es gibt da wirklich Naturstraße und dann nochmal in Anführungszeichen Naturstraße, die dann vielleicht so aussieht wie bei Paris-Tour. Aber der eigentliche Grund, den ich noch anführen will, ja, also grundsätzlich kann man ja mal sowas machen, dass man mal das ein oder andere Rennen einführt, das dann auch mal über solche Straßen führt. Das gibt es ja jetzt bei der Strade Bianche beispielsweise. Aber Paris-Tour steht eigentlich für ein anderes Rennen. Das steht eigentlich dafür, dass am Ende auf der längsten Zielgeraden des Radsports dann am Ende die Sprinter das in einem Sprint ausfechten und eben nicht dafür, dass da auf der Naturstraße da eine Entscheidung gesucht wird und am Ende die Fahrer da einzeln ankommen.
Mhm. Klar, also für den Zuschauer ist es natürlich toll, aber natürlich für die Tradition des Rennens, damit hat es wenig zu tun, aber Problem ist ja auf der anderen Seite auch, du hast ja schon mal gar nicht mehr diese längste Zielgeraden des Radsportzirkus, weil diese Avenue de Gramont ist ja momentan eine riesige Baustelle, weil da die Trambahn ausgebaut wird und ist somit auch nur noch 800 Meter lang.
Ja.
Ich bin da, obwohl wir oft unterschiedlicher Meinung sind, ich bin da bei dir ein bisschen, Chris. Also ich finde diese Bilder auch schön, aber es soll nicht jedes Rennen so sein. Ne? Also man muss ja auch sehen, dass dadurch bestimmte Fahrertypen Vorteile haben im Gegensatz zu anderen. Und jedes Rennen soll irgendwie so eine gewisse Charakteristik mit noch in sich tragen. Und wenn so ein Rennen Paris-Tour steht für etwas und das soll nicht durch Gravel-Sektoren oder so etwas geändert werden. Ich finde hier einen Kommentar unter einem Artikel bei Cycling News. Simple question, was it a good race? If the answer is yes, then stay like this. Ja, es kann vielleicht ein gutes Rennen gewesen sein, aber dann ist es ein gutes Rennen und nicht Paris-Tour, wie wir es kennen.
Ja, also wir hatten ja die Diskussion ja auch vor einigen Jahren, vielleicht so vor 5 Jahren, auch mal bei Mailand-San Remo. Damals sollte ja ein neuer Anstieg im Finale mit eingeführt werden, der das Rennen komplett geändert hätte. Dann hättest du da keine Sprinter mehr vorne gehabt, sondern hättest da guten Nibali hätte das Rennen auch gewinnen können, aber dann hättest du eben eher so die Kategorie Valverde da vorne mit dabei gehabt und die Sprinter eben nicht mehr. Das war in dieser einen Austragung, das ist dann aber, meine ich, aufgrund von Erdrutschen. Ist es dann, doch wieder rausgenommen worden, ist dann aber auch nie wieder reingekommen und klar, damals hätte ich mir das durchaus gewünscht, dass das ein bisschen selektiver wird, aber letzten Endes hättest du damit Madame San Remo komplett auf den Kopf gestellt und letzten Endes, wenn du weißt, ein Fahrer X hat Mailand San Remo gewonnen, dann weißt du im Prinzip in den meisten Fällen, entweder der ist aus einer späten Gruppe raus da noch ins Ziel gekommen oder das muss ein schneller Mann sein.
Oder es ist, wie heißt er nochmal, der im Schneerennen gefahren ist, der Deutsche? Ciolek. Oder es ist Ciolek.
Ja, wobei das ja auch ein schneller Mann ist, also von daher, oder ein schneller Mann war. Aber von der Charakteristik her weißt du, was für ein Typ Fahrer das ist. Es würde sich irgendwie komisch anfühlen, wenn du dann irgendwann mal an einem Punkt bist, dass es heißt, Merhavi Kudus hat Mailand Sanremo gewonnen, weil da im Finale, oder Nairo Quintana gewinnt Mailand Sanremo, weil da am Ende dann halt noch eine Bergankunft beispielsweise ist. Irgendeinen Berg wird man wahrscheinlich in der Umgebung da auch noch finden. Wäre irgendwie falsch. Genauso gut wird es sich komisch anhören, wenn André Greipel die Tour de France gewinnt. Also gewisse Rennen haben einfach eine gewisse Charakteristik, an der man jetzt nicht grenzenlos rumschrauben sollte. Zumindest wenn es um Rennen mit Tradition geht.
Mit Craig Anderson und Terpstra waren das der zweite und der dritte des Vorjahres, die vorne waren.
Ja. 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 Punkt. Also einfach das beste Argument rausgehauen, was es jetzt gibt.
Klar. Ja, und um nochmal auf den Herrn Lefebvre zurückzukommen, mit dem wir das eigentlich eingeleitet hatten. Problem war nur für den, dass Philipp Gilbert sich in einer sehr ausreichenden Position in der Spitzengruppe befand und dann einen Plattfuß hatte. Und deswegen war der halt, denke ich, ziemlich angefressen hinterher.
Ja, aber Lefebvre ist ja immer für sowas gut. Also deswegen, das ist ja das Einzige, weswegen wir ihn überhaupt noch ertragen. Dass er ab und zu mal so eine Spitze raushaut, glaube ich. Also sonst wäre das auch ganz, ganz schlimm. Gut, dann sind
ansonsten jetzt Søren Krogh Andersen ein brutal starker Fahrer. Also von dem Kerl bin ich wirklich begeistert. Der hat mir letztes Jahr bei der Vuelta schon wirklich imponiert. Der hat da teilweise in die Sprints mit reingehalten, ist auf der Angliru-Etappe mit in die Ausreißergruppe, hat jetzt ein bockstarkes Zeitfahren bei der Tour abgeliefert, war da, ich glaube, in den Top 5 sogar. Genau weiß ich es nicht mehr. Jetzt der Sieg bei Paris-Tour, also da hat Sunweb einen ganz, ganz starken Fahrer in ihrem Kader.
Ja, und mit 24 auch nochmal. So ein junger Fahrer, der mit Sicherheit da noch Möglichkeiten hat, sich zu entwickeln. Sind wir beim aktuellen Stand, glaube ich, ne? Also das war jetzt so das letzte Rennen, was wir da noch mitnehmen konnten, beziehungsweise worüber es zu sprechen galt. Und dann können wir jetzt eigentlich übergehen zu den Transfers, wenn ich richtig sehe, wo ich auch wieder beim letzten Mal zumindest meine sichere Quelle mich sicher in die falsche Richtung geleitet hat.
Ich würde mich dann an der Stelle ausklinken.
Yep, mach jetzt das. Das war eine Freude.
Frage ich nur, muss ich einfach nur Studio-Link
du musst wechseln. Einfach nichts machen. Ich werde dich einfach muten. So wie ich es auch in 50% der Fälle tue, wo du was sagst, aber du merkst es dann nicht. Du hörst es hinterher nicht an. Was ich mute dich so auf. Also, kurz noch. Es war eine Freude, Chris. Ich hoffe, wir hören dich öfter wieder mal, ne, wenn du Zeit hast. Ich weiß, du bist sehr beschäftigt und du würdest
wenn
gerne.
Wenn mal wieder ein Sieg ansteht, ein wichtiger.
Ja, das sind ja wie die Bayern-Fans, ne? Wenn es läuft, dann sind sie da. Wenn es läuft, dann sind sie da. Aber kaum ist man bei der WM in der Vorrunde ausgeschieden, dann sind sie weg. Nee, ich weiß, du bist viel beschäftigt und dass du gerne würdest und ja. Meld dich, du bist öfter dabei ab jetzt, Punkt.
So. Gerne.
Tschüss.
Okay, gut, ciao, ciao.
Boah, endlich Ruhe. Puh, Thomas, freust du dich auch so?
Das war jetzt fies.
Endlich wieder Qualität. Nein, ich muss ganz husten. So, da bin ich wieder. Nein. Wir haben freuen uns natürlich. Der Chris hat einfach viel zu tun und Arbeit auch. Und deswegen kann er nicht öfter. Und das ist ja auch völlig okay. Und umso schöner ist es, wenn er mal wieder dabei war. Wir waren jetzt bei den Transfers, wenn ich mich richtig erinnere und das richtig einordne. Und wie ich sagte, ne, lag ich halt nicht ganz richtig bei der einen Geschichte. Aber gehen wir einfach der Reihe nach vor, was wir hier haben. Also, Scotson zu Groupama FDJ. Groupama FDJ kommt mir immer noch schwer von den Lippen. Für mich ist das und bleibt es einfach FDJ. Punkt.
Ja, aber mal Scotson, also in Australien, der jetzt vom BMC Racing Team zu Groupama FDJ geht und tritt so ein bisschen in die Fußstapfen, weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, von Bradley McGee, der damals gefahren ist und der auch mal den Tour-Prolog gewonnen hat. Und es gab schon einige Australier, die da sehr erfolgreich waren in dem Team und von daher muss man sehen, wie sich der jetzt da schlägt.
Ja, das, wobei ich hier die Meldung Groupama holt, mein Gott, irgendwas ist hier durcheinander bei den Links, sehe ich gerade, aber das kriegen wir auch gefixt. Weil da ist noch, ich glaube nicht, ich bin vielleicht auch einfach zu blöd. Sosa zu Sky.
Ja, also wir haben jetzt beim letzten Mal schon drüber diskutiert oder wir hatten es jetzt schon, glaube ich, in 3 Sendungen gefüllt, dieses Thema.
Ach ja, genau, das war, ja. Wo der Manager dann hier mal wieder sich aus dem Fenster gelehnt hat und hier und dort, ne?
Ja, also es war erst, also um das Ganze nochmal aufzurollen, erst so, dass Drexel Fredus verkündet hat, dass der Fahrer Ivan Ramiro Sosa vom Team von Gianni Savio, Androni Sidamek beim Team Drexel Fredo unterschreibt.
Der Zivi sollte es da werden, hatten wir beschlossen.
Genau, in der Rentnerband in Anführungs- und Schlusszeichen. Und dann kam aber schon das Gerücht auf, oder es war halt dann so, dass er den Manager gewechselt hat und dieser Manager wohl mutmaßlich versucht hat, ihn beim Team Sky unterzubringen. Dann hieß es jetzt aber vor ein paar Tagen doch wieder, der Wechsel ist fix zu Drexel Fredo. Und jetzt heute meldet dann die Gazzetta dello Sport, nach ihren Informationen wechselt der Fahrer dann doch zum Team Sky im Jahr 2019.
Ich sag dazu nur eins. Schön, dass ihr euch da mal wieder noch so einen Ruhepol reingeholt habt. Ne? Als wenn es mit eurem schönen Moscon, ne? Als wenn der jetzt der Herr der, wie soll man sagen, der Ruhe und der Beschaulichkeit wäre, da holt euch jetzt noch so einen Knaben rein, der mal hier, also kann ich.
Um ehrlich zu sein, meine Einschätzung dazu ist eigentlich so, dass der Fahrer das schwächste Glied in dieser Kette ist, weil ich denke, da im Hintergrund laufen so Dinge ab, von denen wir jetzt nur so mutmaßen können. Also, aber ich denke, da spielen die Berater eine ganz große Rolle, also bei diesen Deals.
Ja, vollkommen richtig. Aber ich meine, der bringt ja seine Berater mit. Ne? Also der sitzt ja nicht alleine am Tisch. Und das heißt, so oder so haben sich die Sky-Jungs, ne? Also bei einem Moscon sehe ich das noch ein bisschen anders. Ich glaube, der ist alleine genug. Quell von Freude, um es so zu sagen. Der ist vor allem
teilweise beratungsresistent.
Ja, aber wenn du den Facher einkaufst, dann kaufst du auch seine Berater und sein Umfeld sozusagen mit ein. Und wenn das von Anfang an schon so schwierig ist, das wird ja nicht einfacher über die Zeit. Ne? Also das ist ja nicht so, dass die ab morgen ab morgen Ruhe ist. Wird schwierig.
Also. Ja, aber ich bin gespannt, wie sich dann der Fahrer, also was das mit der Entwicklung des Fahrers machen wird. Also ja. Bei Sky ist natürlich jetzt auch für einen Ivan Ramiro Sosa schwierig, da Fuß zu fassen, weil gefühlt dieser Platz oder diese Rolle, die er im Team einnehmen sollte, nämlich die des neuen Talentes, die ist ja gefühlt durch Egan Bernal schon besetzt.
Und das mehr als Frido, gut.
Ja. Ja, hätte da halt noch mehr Möglichkeiten zur Entfaltung gehabt. Aber offenbar ist es so, dass dann doch eher der geldliche Vorteil da dem Sportlichen überwiegt.
Für einen jungen Fahrer kann ich das vielleicht im Ansatz noch verstehen, aber da weiß man auch jetzt wieder nicht, ne? Wie schon oft gesagt, welcher Berater da wo wie viel noch sich mit in die Tasche stecken kann und deswegen sowas passiert. Naja, warten wir mal ab. Bernal verlängert um 5 Jahre, haben wir jetzt mal.
Ja, da sind wir gleich beim nächsten kolumbianischen Supertalent, Egan Bernal. Ja, und da bestätigt sich die These, die Dave Brailsford aufgesetzt hat, dass er nämlich gesagt hat, Egan Bernal ist der Mann, mit dem wir in den kommenden Jahren bei den Grand Tours für Furore sorgen wollen. Und dementsprechend hat man den jetzt gleich mal für 5 weitere Jahre ans Team gebunden. Also ich kann mich nicht erinnern, dass mal ein Fahrer einen Vertrag für 5 Jahre bekommen hat.
Nee, ich auch nicht. Also keine Ahnung, welcher Fahrer sich dessen rühmen darf. Ich finde auch die Aussage, je länger ich drüber nachdenke, das ist unser Mann für die nächsten Jahre, ne? Das ist auch ein bisschen Schlag ins Gesicht natürlich von Froome und sag mal schnell.
Thomas.
Genau. Aber
ja, aber die sind ja jetzt auch schon, glaube ich, 33 respektive 34 und da ist es ja absehbar, dass die dann irgendwann auch nicht mehr dieses Leistungsniveau haben werden.
Ja klar, aber so 1-2 gute Jahre gebe ich denen noch.
Und spannend natürlich bei einem britischen Team, dass man da jetzt auf einen Kolumbianer setzt.
Ja, also ich bin da noch, ich bin gespannt. Ich kann mir gut vorstellen, dass da noch einiges rumoren wird und dass das vielleicht nicht ganz so glatt läuft. Aber bis jetzt haben wir immer gesagt, ne, da ist genug Potenzial für irgendwie den Ärger und das und dies. Und sie haben es immer noch irgendwie.
Und fairerweise muss man ja auf der anderen Seite auch sagen, Team Sky hat es in diesem Jahr perfekt demonstriert, wie man mit so einer Doppelspitze eine Grand Tour angeht.
Ja, auf jeden Fall. Also so habe ich das selten Also so, ich will nicht sagen galant, aber so, ja doch galant, so irgendwie, pff, ne, also ohne unaufgeregt, ist glaube ich das Wort, unaufgeregt nach außen zumindest, hat das alles funktioniert und ja, bin gespannt. Also wenn das aus dieser Doppelspitze jetzt eine Dreierspitze wird, warten wir mal ab. Aber ja, für ihn freut es mich, ich bin gespannt. Wen hatten wir denn jetzt hier noch? Ich habe kurz den, genau, Gaviria zu United Arabic Airlines, Emirate und Molano auch.
Also das mit Gaviria hat sich ja im Prinzip seit heute mehr oder weniger erledigt, da kommen wir später noch zu.
Ah, okay.
Und der Wechsel von Sebastian Molano zum UAE, also dem Team der Vereinigten Arabischen Emirate, ist jetzt aber fix. Also es ist halt, ja, ein Fahrertyp wie Gaviria, aber halt ein Regal weiter unten einzusortieren, was die Qualität noch angeht.
Ah, okay. Und was war das mit Gaviria? Das habe ich heute nicht mitbekommen, was du da meintest.
Da haben wir später noch eine Meldung im Programm. Also,
ah, okay. Okay. Das, ich vermute das vorletzte.
Ja, und dann haben wir noch einen Wechsel. Mehavi Kudus, der Nationalheld aus Eritrea, sage ich jetzt mal.
Ach, den habe ich übersprungen. Also, ja, Entschuldigung. Mhm.
Gefühlt, also den kennt wirklich jeder in seinem Land. Also es wissen ja auch viele gar nicht, was das für Stars sind eigentlich. Also diese Afrikaner in ihren Ländern. Wenn man da mal, also ich habe das mal vor, glaube ich, einem Dreivierteljahr oder so, lief mal so eine Kurzreportage über so eine Rundfahrt, die da auch durch das Land führt, Eritrea. Und was da auch für Menschenmassen sind und das kann man sich hier gar nicht vorstellen. Also das sind da wirklich Volkshelden, Mehavi Kudus und Daniel Tekla-Hermanot und der wechselt jetzt jedenfalls Mehavi Kudus vom Team Dimension Data, also von dem afrikanischen Team weg zum Astana-Team. Für mich der richtige Schritt für den Fahrer, weil ich denke, der hat ein enormes Potenzial, aber hat halt immer jetzt so in den letzten Jahren, wie viele Fahrer auch beim Team Dimension Data, muss man sagen, in ihrer Entwicklung einfach stagniert.
Mhm. Und die grundsätzliche Idee diesmal war des afrikanischen Teams, die ist ja auch gar nicht mehr so gegeben, wie es mal ursprünglich gedacht war. In dem Zusammenhang, vielleicht dann noch, wo wir gerade bei Dimension Data sind, worauf ich eben angespielt habe, Cavendish bleibt doch noch ein Jahr da, was mich irritiert hat. Also da hatte ich andere Informationen vorher, überrascht mich ein bisschen. Also hätte ich nicht so mitgerechnet, um ehrlich zu sein.
Aber? Ja, aber gut. Die Frage ist ja, welche Alternativen hätte er gehabt? Also ist ja jetzt zwar noch nicht fix, aber es scheint ja so, als steht alles darauf, dass er jetzt noch ein Jahr da bleibt. Aber ich hätte ihn jetzt auch, wenn ich jetzt Manager gewesen wäre, von ihm wohl nur schwer bei einem anderen Team unterbringen können.
Das stimmt. Ja, aber ich, wie gesagt, ne, also Gerüchtelage sagte, dass er da sehr, sehr, sehr gerne weg möchte. Und bloß jetzt aus Mangel an Alternativen da zu bleiben, klar, ne, er muss auch irgendwie Geld verdienen und möchte fahren und sich präsentieren und so weiter. Bloß ob das immer die beste Voraussetzung dann für ein kommendes Jahr ist, möchte ich jetzt auch mal so mit einem Fragezeichen versehen. Aber warten wir mal ab, ne? Einfach, der muss ja am Anfang der Saison irgendwie 2, 3 gute Rennen fahren, den einen oder anderen Sieg, dann sieht die Welt auch schon wieder ganz, ganz anders aus und besser für ihn.
Ja, also ich sehe jetzt auch gerade, sein letztes Rennen war halt am 29.07., also eine rabenschwarze Saison.
Ja, das war ja diese Gesundheitsgeschichte, ne? Also, dass er dieses ursprüngliche, was hat er, das pfeifrische Drüsen?
Nein, war.
Ja, genau, oder das. Was er ja nie richtig verloren hatte oder was wiedergekommen ist und da war man sich ja nicht sicher, ob das weg war oder wieder immer noch und so weiter und so fort. Und da hätte man vielleicht zu einem viel, viel früheren Zeitpunkt einfach mal die Reißleine ziehen müssen und sagen, pass mal auf, mach jetzt mal eine Pause. Das ist dann irgendwie nicht so gelaufen, wie es vielleicht dann hätte besser laufen können. Naja. Sind wir gespannt. Also ich gönne, er scheint noch heiß zu sein und er möchte noch das ein oder andere große Rennen gewinnen und das es würde mich zumindest bei so einem Fahrer auch freuen.
Obgleich ich nicht glaube, dass er da den Rekord von Bernard Hinault mit den Etappensiegen noch bricht, aber zumindest traue ich es ihm schon noch zu, wenn er jetzt mal wirklich gesund wieder ist, zumindest ein oder zwei Etappen bei der Tour noch abzuschießen.
Ja, auf jeden Fall. Also, ne, und das, er muss ja nicht, er kann ja auch ein bisschen von dem Glück, mal Glück haben und das Pech, was er in den letzten Jahren hatte, oft genug, ne, sich in Glück verwandeln und dann einfach mal vielleicht die richtige Entscheidung zur richtigen Zeit finden und dann traue ich ihm alles zu. In der Hinsicht. Sonstiges mal so durch die Radsportwelt durchgeschaut. Und da müssen wir mit was Traurigem anfangen. Und zwar ist es, glaube ich, der dritte Fall, an den ich mich jetzt zumindest erinnere, wenn auch nicht namentlich die anderen Fahrer, aber wo ein relativ junger belgischer Radprofi einfach mal das Herz stehen geblieben ist.
Ja, also Jimmy Dicuña aus dem Team Aqua Protect Veran Classic ist am Freitag einfach in seiner Wohnung beim Fernsehen gucken, wo scheinbar gestorben, hat einen Herzstillstand gehabt. Und ja, wie du schon gesagt hast, es ist sehr auffällig, dass es jetzt in den letzten drei Jahren der dritte belgische Fahrer jetzt war, junger belgischer Fahrer, dem dieses Schicksal im Prinzip ereilt. Also die anderen waren Dan Minga beim Criterium du Dauphiné damals, 2016, und Michael Golatz in diesem Jahr bei Paris-Roubaix.
Paris-Roubaix, ja.
Genau, und ja, also ich würde da schon mir jetzt seitens der Verantwortlichen, sprich des Weltverbands, mal irgendwie Gedanken machen, was jetzt dahinter steckt, weil zum einen, vielleicht ist es mein subjektives Empfinden, kommt es mir so vor, als wäre das im Radsport häufiger der Fall als in anderen Sportarten, und zum anderen ist es halt auffällig, dass diese Fahrer, die drei Besagten aus Belgien kommen immer.
Und das macht, anderen Nationen passiert. Das ist genau das, wo ich mich frage, kriegt man das woanders nicht mit? Ne? Also vielleicht, klingt jetzt blöd, ne? Aber vielleicht, wenn, das sind jetzt Fahrer aus der zweiten Reihe, ne? Oder? Also würde ich jetzt, vielleicht.
Aber alles sehr junge halt. Das
ja. Worauf ich hinaus will ist, vielleicht kriegt man das bei irgendwelchen Fahrern aus Kolumbien, Mittelamerika, Südamerika oder so, dass das da genauso passiert, bloß wir kriegen es hier vielleicht nicht so mit bei den Fahrern aus der zweiten, dritten Reihe.
Ja, aber die sind ja auch für Kontinentalteams häufig beschäftigt.
Ja, also ich bin da völlig bei dir, ne? Also gerade Belgien, gerade jetzt diese Häufung, diese drei Geschichten, ne? dass das nur ein Zufall sein konnte, ist, ne, scheint, dafür ist es ein bisschen so auffällig irgendwie. Ne? Also ich habe hier noch, wer war es, glaube ich, sein Teamchef oder so, ne, der noch sagt, hier nach Münsterland, Giro gemeinsam nach Hause gefahren und alles, die Meldung von Radsportnews. Das nächste Zeil, wenn ich das lese, dann wird mir anders, ne? Also.
Ja, aber es lässt sich ja jetzt auch nur darüber wirklich mutmaßen, was da jetzt genau die Gründe sind. Und soweit ich das jetzt mitbekommen habe, also da wird es ja mit Sicherheit auch, wie nennt man das, eine Autopsie geben.
Ja.
Und ja, aber selbst da lässt sich ja oft nicht hundertprozentig rückfolgern, was jetzt da der genaue Grund für diesen Herzstillstand gewesen ist.
Nee, also wenn das Herz stehen geblieben ist, ne, also. Ja, also hinterlässt mich immer sehr, sehr nachdenklich, ne? Also sind das alles Zufälle? Also
kann natürlich auch mit dieser Intensität halt auch zusammenhängen. Also wie steuerst du dein Training in frühen Jahren? Also wir haben es ja oft schon angesprochen, es gibt viele Fahrer, die in sehr jungen Jahren sehr gut sind und dann hinten raus in ihrer Karriere dann doch früher, wo dann die Progressionskurve früher nach unten wieder abschwenkt. Und das hat halt auch was mit der Trainingssteuerung meiner Meinung nach zu tun.
Ja, oder auch der Druck. Klingt jetzt, ist was völlig anderes, ne? Aber weißt du, ich schleppe jetzt auch hier seit 3-4 Wochen meinen Hust mit mir rum, aber ich bin nicht zu körperlichen Hochleistungs, also natürlich ist hier Podcasting und meine Tochter sind natürlich hier absolute Höchstleistung erfordert, ne? Aber ich gebe zu, dass ein Radprofi schon mehr an körperlicher Anstrengung zu vollbringen hat. Ne? Und da kannst du vielleicht mal nicht so schnell was auskurieren. Da bleibst du halt vielleicht doch nicht mal das Wochenende, ne? Fährst dann doch das Rennen Samstag, Sonntag, wo du eigentlich ins Bett gehören solltest und so weiter und so fort. Das sind vielleicht auch so Sachen, die man mal hinterfragen muss, ne? Dass es da so eine Kultur gibt. Ja, nee, das geht schon irgendwie und so weiter. Dass deine Kultur.
Nee, lieber einmal mehr irgendwie zu Hause bleiben, als die Gesundheit zu riskieren.
Ja. Und insbesondere, wenn dann auch noch deine Gesundheit und dein Körper dein Kapital sind bei solchen Leuten. Ne? Aber andererseits, weißt du, stehst vielleicht auf der Kippe, neuer Vertrag nicht, ja doch, drei andere sind hungrig hinten dran. Ne? Wer will es da verdenken, dass man dann einer sagt, vielleicht, ja, ich versuch's doch nochmal. Ne? Und da muss man dann, finde ich, auch immer noch die Frage stellen, gibt es einen Plan B? Ne? Also, weißt du, wenn er mit 23 niemals, ne, seit Schule mit 15, 16 verlassen hat, nie einen Plan B hatte, ich meine jetzt nicht ihn persönlich, ne? Ich meine grundsätzlich vom
Ja, aber das ist dann auch das Umfeld halt gefordert,
genau.
Beziehungsweise implizit die Eltern halt, dass die ihr Kind dann dementsprechend schon auf zwei Schienen mehr oder weniger eingleisen.
Absolut, ne? Familie, aber auch die Trainer, finde ich, ne, auch die Stützpunkttrainer und so weiter, die spielen da irgendwo auch mit einer Rolle. Aber wir werden das jetzt bestimmt hier an dieser Stelle nicht, also das Einzige, was wir machen können, wir können bei unseren Kindern vielleicht irgendwann mal da vernünftig agieren und jeden. Und unsere Hörer sind, glaube ich, selber intelligent genug, um sowas zu denken und zu sehen. Aber ja, es ist schon schon irgendwie beklemmend, finde ich das. Ja, und gerade, wie du es eben auch gesagt hast, in der Häufung von belgischen Rennen oder belgischen jungen Fahrern jetzt gerade, das ist nicht schön. Also seinen Angehörigen, seiner Familie jetzt hier irgendwie von unserer Seite was auszusprechen, ist ja, kann man nur allen sagen, allen Beteiligten alles Gute, auch wenn es keiner von denen mitbekommt, aber sowas nimmt mit. WM 2020, mein Gott, das ist eigentlich auch nur zwei Jahre, weniger als zwei Jahre, ne? Aber ja, das war doch dann die Geschichte in der Schweiz, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte.
Genau.
Die es übernommen haben. Bitte?
UCI-Zentrum.
Ja. Naja, und dass das jetzt eine Geschichte, ne, für die Kletterer werden wird, ist jetzt nicht wirklich übertrieben überraschend, oder? Vielleicht die Häufung, ne? Also jetzt, nächstes Jahr wird es wahrscheinlich eher so eine Klassiker-Geschichte.
Ja, oder in Yorkshire, das ist eher was so für die Pancheure-Klassikerfahrer, die bei Flandern-Rundfahrt und Co. auch vorne sind, aber dann jetzt 2020 in, ja, Aigle-Martigny in der Schweiz, wird jetzt gemutmaßt, dass es da einen ähnlich schweren Parcours, wenn nicht gar noch schwerer als den in Innsbruck geben wird. Also ist, wenn ich mir das mal jetzt so angucke, was da jetzt für ein Parcours beispielsweise gerüchteweise so durchgesickert ist, dann halt 2, 4, 6, 7 Mal der Anstieg zum kleinen Vorklar hoch, 3,8 Kilometer mit 10% im Schnitt und dann noch ein Berg 11 Kilometer mit 8% im Schnitt, dann ist das wirklich eine reine Angelegenheit, wie diese WM sollte das dann sein für die Bergfahrer. Und wenn man auch noch bedenkt, dass 2020 dann auch noch die Olympischen Spiele in Tokio mit einem, ja doch, sehr kopierten Gelände, schwierigen Kurs anstehen, da werden sich einige jetzt schon von den Top-Fahrern, Top-Bergfahrern Gedanken machen, wie sie diese Saison planen werden.
Stimmt, ja, hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm, dass er auch noch Olympiade ist. Ja, dann machen wir dann einen Ausflug zu dritt, um Valverde dort zu feiern?
Ja, also die Schweiz, also das ist ja gar nicht so weit weg von hier.
Ja.
Tokio vielleicht ein bisschen zu weit.
Ich fliege ja nicht so super gerne, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und Tokio, wie lange fliegt man wohl nach Tokio? Mein Nachbar letztens, die sind, glaube ich, dann geflogen. Ich glaube 12 Stunden, kann das sein?
Da können wir uns auf jeden Fall den Mount Fuji angucken.
Ja, aber da gucke ich mir auch lieber in der Schweiz eine Schokoladenfabrik an. Da habe ich, genauso viel Spaß dran. vielleicht sogar noch mehr, wer weiß. Ja, also würde mich freuen. Also die WM hat mir dieses Jahr echt viel Spaß gemacht, insofern. Gerne. Also das sollen sie noch mal sowas machen. Können sie gerne machen. Und vor allen Dingen von dem Hintergrund, dass jetzt die nächste Meldung, die wir hier rausgesucht haben, ne, WM 2022, also so weit kann ich noch gar nicht denken, also das sind 4 Jahren, wird dann in Australien sein und da kann ich mir natürlich vorstellen, dass da dann wieder die Sprinter dann eine Möglichkeit, den Sprintern eine Möglichkeit gegeben wird, mal wieder ein Rennen abzuschießen. Also kann ich mir zumindest gut vorstellen.
Ja, also die WM 2022 wird in Wollongong, also ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, stattfinden. Und wenn man jetzt da auch mal so die Bilder sieht, also ich kann das jetzt, weil ich mich da geografisch auch zu minder auskenne, nicht taxieren, wo das jetzt genau da ist und wie das Gelände dort vor Ort aussieht. Aber wenn man jetzt mal die Bilder so sieht, ist das dann schon eher so an der Küste. Da kann ich mir dann schon vorstellen, dass es vielleicht ähnlich dem Rennen letztes Jahr in Bergen beispielsweise ein Parcours sein wird, wo man dann einen Anstieg einbaut, den man mehrmals befährt, der dann aber ja nicht zu wie soll ich sagen, nicht zu selektiv ist.
Ja. Finde ich auch nur gerecht. Also, weißt du, es hat ja jetzt oft genug. Ja, dann hatten wir jetzt 2019 was für Klassiker, 2020 was für Bergfahrer. Sag mal jetzt 2021, wo wird das sein? Hab ich wieder vergessen. Naja, wurscht. Klassiker, ne, also finde ich auch nur gerecht, dass dann die Sprinter mal wieder dran sind. Also es wird mit Zeit.
Ja, aber wir waren doch bei einer WM vor nicht allzu langer Zeit, waren wir doch schon mal in Australien. Das war 2010 in Geelong.
Okay.
Als Hüschhoff Weltmeister wurde.
Ja, was ja auch im weitesten Sinne des Wortes ein Bergfest
ist. Das war ein ähnlicher Parcours, also wo dann so hügelfeste Sprinter vorne waren.
Ja, also schön. Also die Australier sollen die doch auch mal eine WM haben. Ne? Wird mit der Zeitverschiebung vielleicht ein bisschen kritisch, aber man schaut sich ja eh die, nur die letzte halbe Stunde an, wenn man mal ehrlich ist. Also außer die ganz Verrückten. Oder die letzte Stunde vielleicht. Das reicht ja oft.
Ja.
Also WM in Australien 2020, dann neues chinesisches Team, das habe ich überhaupt nicht mitgekriegt, um ehrlich zu sein, die einen Tour de France-Sieger bis 2024 haben wollen, was ich jetzt, sie können natürlich alles wie Team Sky machen und alles aufkaufen, aber besteht das dann auch vorwiegend aus chinesischen Fahrern?
Ja, also der schlafende Riese atmet, sagen wir mal so.
Sehr schön.
Denn also diese Pläne für dieses chinesische Team, wie es diesem Bericht zu entnehmen ist, ist es ja so, dass die in den nächsten 2 Jahren ein World Tour Team haben wollen, aber wie ich es dann verstanden habe, wollen die ein sozusagen Farm-Team haben, das dann halt diese chinesischen Fahrer fördert und die dann dementsprechend auch weiterbringt in das Profi-Team. Und die Schlüsselfiguren, die da involviert sein sollen, sind halt beispielsweise Shane Sutton, der lange Zeit auch bei British Cycling ja dafür verantwortlich war, dass da viele, viele Erfolge zustande kamen.
Brian Smith, der war doch bei HTC Columbia auch involviert, wenn ich mich recht entsinne.
Ja, ich glaube schon.
Ja, also keine No-Names. Ja, also ich finde es gut, wenn er so, dass der Sport sich globaler aufstellt, ist mit Sicherheit nicht falsch. Und warum soll eine solche große, ich will nicht sagen große Nation, aber so ein sehr bevölkerungsreiches Land. Mit Sicherheit sind da sehr, sehr, sehr viele Talente. Und einerseits und andererseits natürlich auch Märkte. Die muss man ja auch sehen. Man muss ja auch ganz klar sehen, dass der Radsport natürlich auch irgendwie Werbung für Produkte immer ist. Und sei es die Fahrräder, die Technik und so weiter und so fort. Aber auch einfach, dass Sponsoren sind. Ne? Und der Markt wird sich da auch öffnen. Wollen wahrscheinlich.
Ja, also ich glaube, momentan haben wir momentan einen chinesischen Fahrer in der World Tour.
Nee, nicht, dass
ich
das wüsste.
Also den letzten, an den ich mich erinnern kann, war dieser Ji Cheng von Sunweb, der eigentlich die ärmste Sau bei der Tour war, weil er immer die ersten 80 Kilometer im Wind fahren musste und die Ausreißer zurückholen musste.
Ärmste Sau der Tour. Das ist auch ein schöner Titel, den er sich selber geben könnte.
Ja.
Nee, kann ich mich jetzt auch so spontan nicht erinnern, wenn er. Müsste man wahrscheinlich einfach mal gucken, ob es einen Chinesen gab, der bei der WM mit dabei war und wenn ja, bei welchem Team der gefahren ist. Ich glaube, das wäre der zielführendste Ansatz, aber es gab keinen Chinesen, der mitgefahren ist.
Hm. Ja. Aber es ist faszinierend, so in vielen Sportarten versuchen die Chinesen seit Jahren im Prinzip schon Fuß zu fassen oder da den globalen Markt aufzumischen. Also Fußball ist da ja auch ein sehr gutes Beispiel, aber sie schaffen es halt einfach nicht, zum Beispiel da die Liga so attraktiv zu machen, dass du halt einen vergleichbaren Wettbewerb wie in Europa hast. Und dementsprechend ist es halt auch in der Talentförderung noch so, dass da sehr, sehr wenig nach oben durchkommt. Und da, es gab ja schon mal vor, vor 2 Jahren, kurzzeitig stand es davor, dass die ehemalige Lampre-Mannschaft von so einer chinesischen Betreibergesellschaft übernommen wird. Das ist dann aber in letzter Sekunde geplatzt und dann sind halt die Emirate da eingesprungen. Also da muss man das auch mal mit Vorsicht noch genießen.
Okay. Ja, aber ich finde, das ist immer auch nochmal ein Unterschied, ne? Ob jetzt irgendwie so ein Investor da steht, ne? Ob das jetzt, keine Ahnung, Vereinigte Arabische Emirate oder Team Sky oder sonst was ist, oder ob das wirklich so ein, ich sag mal, übertrieben in der Gesellschaft verwurzeltes Ding sein soll, was insgesamt auch der Förderung der ganzen Geschichte zugute tut. Ne? Also anders gesprochen, der Unterschied, ob man nur Geld reinbuttert oder Know-how und langfristig plant, sich das denkt. Das sind so, glaube ich, der Unterschied, weißt du? Muss man mal gucken, also wie das so ist. Aber ich sehe das dem Ganzen jetzt erstmal positiv entgegen. Also wenn es der Entwicklung des Radsports gut geht, gut tut, und wie gesagt, da gibt es mit Sicherheit sehr, sehr viele Talente, die da schlummern und die dem Radsport gut tun werden.
Ja, aber ich glaube auch, die Peking-Rundfahrt gibt es ja jetzt auch nicht mehr, oder?
Nee, habe ich auch nicht mehr. Nee, also nicht mehr. Nee, hier wird nicht mehr. Also, nee. Habe ich jetzt aber auch gar nicht mitgekriegt, dass die abgeschafft wurden.
Ja, aber da gab es ja immer große Probleme mit der, wie soll man sagen, nicht Umwelt, sondern Luftverschmutzung. Also, dass sich dann da auch viele Teams quergestellt haben, überhaupt da zu starten, weil halt die Sicht zum einen so schlecht war und die Luft halt auch dementsprechend durch den Smog in und um Peking.
Ja. Nee, aber habe ich jetzt auch so bewusst nicht mitbekommen, sozusagen, dass das, dass es sozusagen nicht mehr, also, ne, also, nee, einfach so untergegangen. Also, vielleicht hat da auch noch ein Hörer irgendwie eine Meldung, die wir mal bekommen, die er uns da zukommen lassen kann. Also habe ich nichts mitbekommen. Ja, also wie gesagt, ich freue mich darauf, bin gespannt und schauen wir mal. Nächste Meldung, die hat mich sehr belustigt. Es gibt auch ein Video, ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, ich weiß es nicht mehr. Ich habe es gesehen, aber ich weiß nicht mehr, wo es war und ich weiß auch nicht mehr den Zusammenhang, was das alles jetzt ein bisschen schwierig macht. Und zwar, die Meldung grundsätzlich ist, dass Floyd Landis, he's back. Und irgendwie finde ich, je länger die ganzen Geschichten her sind, umso so unterhaltsamer und sympathischer wird mir irgendwie Floyd Landis. Ich kann gar nicht sagen, warum. Also, was macht Floyd Landis eigentlich gerade zur Zeit? Bevor er jetzt durch diese Meldung irgendwie in den Radsport zurückkam. Floyd Landis und ich glaube David Zabriskie sind die beiden zusammen, oder? Weißt du das?
Ich glaube schon, die machen es zusammen.
Ja. Das Team jetzt oder das ihren täglichen Job?
Na, ich glaube den täglichen Job, oder?
Nicht? Ja, gut. Also, deren täglicher Job ist eine Haschischplantage. Alleine diese Meldung finde ich immer wieder lustig. Also, ne, es ist ja in den USA in manchen Staaten legal und David Zabriskie und Floyd Landis sitzen auf ihrer Hanfplantage und lassen sich's gut gehen. Ne, sie müssen es ja nicht selber konsumieren, aber ich finde es einfach so total komische Nummer. Und es gibt wohl ein Video, was mir mal David, ich eben online suchen jetzt dabei, David Zabriskie
Landis. Du meinst, wenn die beiden da rumfahren, oder was?
Ja, genau, mit dem Single Speed auch noch, ne? Riding
Fixed, ja, genau.
Up with Pros. Das muss wohl sehr, sehr, ich habe es einmal nur kurz reingeschaut, ich werde es an dieser Stelle auch verlinken, das muss wohl unfassbar unterhaltend sein. Kann mich aber, ne, hat mir jemand erzählt, kann mich natürlich auch angelogen haben, an dieser Stelle ist verlinkt. So, aber die wahre Meldung eigentlich, die hinter dem Ganzen steckt, ist, dass David Zabriskie, das Floyd Landis, wohl ein Großteil der Kohle, die er jetzt von Lance Armstrong überwiesen bekommt, nicht freiwillig, also ist nicht so, dass das jetzt aus freundschaftlicher Sicht macht. Also nicht so, hier, hi. In ein Kontinentalteam steckt und somit als Teamchef wieder zurückkommt. Finde ich irgendwie, das ist so total surreale Geschichte.
Ja, aber so wie ich es verstanden habe, ist er halt selber in die sportliche Leitung dieses Teams ja wohl nicht involviert, oder?
Nee, also er ist Titelsponsor Floyds of Leadville. Ich weiß nicht, ob das seine Firma ist. Was ich dann,
ja, das ist dieser
ach so, das ist die Haschplantage. Ach, ja. Das ist ja noch geiler. Dann will ich aber auf jeden Fall, also ich möchte an dieser Stelle ganz dringend darum bitten, dass wenn wir Hörer haben in den USA oder wenn mir jemand irgendwie helfen kann, dieses Trikot zu bekommen, das wäre ganz, ganz groß.
Auf ja, aber das wird ja im nächsten Jahr sein. Dann auch oder wenn es dann halt dieses Team gibt, wird es dann ja auch im Verkauf irgendwo sein. Also so wie ich das hier jetzt auf diesem Foto sehe, da posiert der ja schon mit so einem Trikot.
Ja, aber das kann ja auch so eine Custom-Made-Geschichte sein, ne? Aber das fände
ich. Ja, aber ich glaube, das ähnelt ja auch dem Weltmeister-Trikot zu sehr. Das können ja, also ja. Wird ja so nicht genehmigt.
Aber wer mir da helfen kann, also ich möchte dieses Trikot wirklich sehr, sehr gerne haben. Ich finde einfach diese Geschichte so schön. Oder nicht schön, aber ne, Floyd Landis ist einfach so ein Typ. Das war diese ganze Geschichte, alles drumherum und wie er sich ja da mit Armstrong in irgendeinem Restaurant mal getroffen hat und sich beschimpft haben und so weiter. Er ist ein Betrüger, durch und durch, aber irgendwie diese Wendungen, ne, er ist auch, glaube ich, früher mal in einer Sekte groß geworden. Also da gibt es ja so ganz viele verschiedene Aspekte.
Ja, wie heißen die? Diese Leute, diese
English People? Die,
ja, wie nennt man das auf Deutsch?
Amish People. Amish People. Menoriten? Nee. Stalaktiten? Nee. Amish People.
Irgendwie Minoriten, kann es sein?
Sind eine täuferisch-protestantische Glaubensgemeinschaft, das kann ich sagen.
Ist auch egal letzten Endes. Also, aber die haben so nach recht strengen Glaubensregeln halt gelebt und ja, dementsprechend war da auch sehr, sehr geprägt. Aber das ganze Projekt erinnert mich so ein bisschen, weiß nicht, ob dich doch noch daran erinnern kannst.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Team Rock Race.
Ja, genau, das wusste ich, dass du das sagst. Genau. Wer ist denn da nochmal gestartet? Da ist doch auch ein Fahrer dann irgendwie ganz, war da nicht Oscar Sevilla auch? Und
ja, genau. Also jetzt muss er im Prinzip nur noch Oscar Sevilla und Francisco Manceo, die glaube ich beide noch irgendwo rumfahren oder Davide Rebellin noch so an Bord holen, dann passt das wieder.
Aber die hatten, war nicht sogar ganz kurz mal Cipollini bei Rock Racing?
So als PR-Gag, der ist da zwei Rennen irgendwie gefahren.
Also das auch eine schöne Nummer. Ja, aber ja, so ein bisschen geht das in die Richtung. Andererseits traue ich ihm auch zu, dass das zumindest, ne, also keine Ahnung, vielleicht denkt er sich auch, ey, mir geht's mit meiner Kohle gut, hier ist alles in Ordnung und so, ne? Manchebo, warte mal, wer war denn? Zugänge, Abgänge, Mannschaft, Manchebo, David Martin. Ja, aber das sind nicht alle, die jemals da gefahren sind.
Rudi Pevenach war dann, sollte mal sportlicher Leiter dafür werden.
Ja, und war nicht Ulle sogar mal ganz kurz im Gespräch, das wäre dann, ja, wäre mal besser, ne, also besser als jetzt wäre es auf jeden Fall ausgegangen. Also ich wünsche denen einfach ganz viel Spaß und ich kann mir vorstellen, dass das zumindest lustig wird und ich glaube, die nehmen das auch gar nicht so bierernst. Und wenn's ihm gar
nicht,
ist
halt so Liebhaberei.
Ja, und wenn es ihm noch nicht mal um das Geld, also ne, vielleicht sieht er das auch so ein bisschen, er hat sein gutes Leben da und das Geld, was er da bekommen hat, vielleicht möchte er damit auch gar nicht so wirklich was zu tun haben und wenn das dafür eine gute Sache ausgibt, ist doch eine schöne Meldung. Also hat mich sehr gefreut, diese Meldung. Hat mich sehr schmunzeln lassen, als ich das Ganze gesehen habe. Und schaut euch das Video mal an, also das scheint mir sehenswert. Wir hatten ihn dann eben noch und ich glaube, darauf spieltest du dann an bei deiner Meldung Molano zu United Arab Airlines und Gaviria. Lefebvre hat einen neuen Sponsor, also da sah es ja kurzzeitig mal nicht ganz so gut aus. Und das ist jetzt, ich weiß gar nicht, wie ich es ausspreche, für mich bleibt es das Team Quickstep, also egal, was davor oder danach kommt, vor allem, wenn ich es nicht aussprechen kann. De Sönig?
De König, glaube ich, ja.
De König? Ja. Gucken wir mal, was
die König Quickstep heißt die Mannschaft dann, die momentan unter dem Quickstep-Namen firmiert im nächsten Jahr oder schon seit langer
Zeit. Ein belgischer Designer und Hersteller von PVC-Systemen für Fenster und Türen.
Also die konterkarieren da so ein bisschen den Slogan vom Team Sky, no plastic.
Ja, only plastic.
Ja, sozusagen. Und ja.
Also der Lefebvre hat einfach ein Faible für Innenausbau, müssen wir einfach mal so sagen. Bei dem kriegst du alles aus einer Hand. Ne? Also vielleicht kriegen die Fahrer auch dann immer grundsätzlich ihr Haus einmal kurz aufgemöbelt. Ja, 3 Jahre ist jetzt auch schon wieder sportlich, ne? Also schön, dass er ein 3 Jahre ist. Und du meinst, dass in diesem Zuge dessen Gaviria ja dann auch dann da bleiben wird?
Ja, klar war ja, dass immer noch ein bisschen Geld fehlte und klar war, dass auch das Quicksteps auf jeden Fall dabei bleibt, aber die alleine können halt dieses eigentlich im Prinzip Wahnsinnsbudget auch des Teams nicht mehr stemmen und dementsprechend stand es halt auf der Kippe, wenn jetzt Lefebvre keinen Sponsor mehr bekommt, dann müssen halt ein paar Fahrer gehen oder werden gehen, weil die einfach nicht das Gehalt bekommen, was ihnen eigentlich, ja, was sie im Prinzip wert sind, nämlich zum Beispiel Fahrer wie Fernando Gaviria oder auch ein Fahrer wie Enric Mas wurde da spekuliert, dass die dann das Team verlassen würden und Gaviria wurde halt in diesem Zuge mit den Vereinigten Arabischen Emiraten in Verbindung gebracht, aber durch diese Meldung heute, dass halt Lefebvre einen neuen Sponsor für sein Team hat, dürfte sich das Ganze zerschlagen haben.
Ja, und es wäre auch, also klingt jetzt blöd oder klingt hart, aber es wäre auch echt eine Schande gewesen, wenn wirklich das mit Abstand dominierende Team dieser Saison, das muss man einfach so sagen, also wenn das keinen neuen Sponsor bekommen hätte.
Ja, also, und zumal in einem Land wie Belgien, ja. Also wo halt wirklich ja, die Radsport verrückt sind.
Also hätte sich mir, das wäre gegen jede Regel gewesen, von Radsport-Sponsoring und, oder Sport-Sponsoring überhaupt. Das wäre wie der FC Bayern jetzt beim Fußball irgendwie, keine Ahnung, wenn ich ja keinen neuen Sponsor bekommen hätte. Also so. Und ich glaube, da hätte man ja vielleicht auch an der Fevre-Stelle irgendwann gesagt, okay, dann backen wir jetzt kleinere Brötchen, aber also, ja. Gut, dass das so schön ausgegangen ist. Wenn, ja, kann Lefebvre sich übrigens darüber freuen, hat er wenigstens etwas.
Ja, wurde auch schon drüber gemutmaßt, dass sonst der Sponsor Tempotaschentücher sind.
Sehr schön. Und kommen wir jetzt zu einer Meldung, die ich würde fast wetten, dass ich sie heute vor dir schon gesehen habe. Weil das für mich natürlich jetzt auch eine sehr, sehr, für mich wird es jetzt schwierig. Ich weiß nicht, ob du dir das bewusst bist. Aber für mich, ich stehe jetzt hier, ne, und weiß nicht mehr, was ich machen soll. Also, ne, viele Hörer, besonders die Hörer unserer beiden Formate, haben vielleicht schon eine Ahnung, wovon ich spreche. Also, es geht schlichtweg und einfach darum, dass Education First einen neuen Mitsponsor hat, sozusagen. Ja, ist das richtig? Habe ich das richtig so gesagt?
Ja, sozusagen. Was heißt Mitsponsor? Ein Kooperationspartner.
Ein neuen Kooperationspartner, genau. Und dies wiederum ist der ehemalige Kooperationspartner von Team Sky. So. Wer jetzt noch nicht Bescheid weiß, der hat uns wirklich zu wenig gehört. Es geht natürlich um Rafa, den englischen Bekleidungs- oder nicht mehr englisch. Ich glaube, jetzt mittlerweile amerikanisch kann man, muss man vielleicht sogar sagen. Ich weiß es gar nicht so genau. Naja.
Kennst du dich besser aus? Da kennst du dich mit Sicherheit besser aus.
Ja, die wurden ja im Prinzip, das war ja damals der große Skandal, von dem Walmart, einem Walmart-Sohn oder sowas gekauft. Also ne, deswegen jetzt Rafa bei Walmart, hieß es dann kurzzeitig, der auch viel mehr mit Mountainbiking zu tun hat. Also deswegen war dann auch schon die Frage, wann die ersten Regenjacken und Baggy-Pants kommen. Naja, auf jeden Fall wird Education First im kommenden Jahr vom Rafa ausgestattet. Was mich natürlich freut, weil ich sehe, finde, die Klamotten ganz, ganz hübsch, die allermeisten, und dass die wieder ein Pro-Team ausstatten, finde ich jetzt grundsätzlich erstmal eine gute Sache. Und freut mich auch für Education First-Fahrer, die ja international, also ich glaube, so der Anstrich des Ganzen ist auch ein bisschen anders als das Team Sky im Sinne von ein sehr international oder deutlich internationaler aufgestelltes Team. Ne? Also in diesem Video war irgendwie die Rede 18 Nationen und so weiter und so fort. Also ein ja, internationales Team. John Wouters auch immer jemand. John Wouters ist der nicht.
Jonathan.
Bitte?
Jonathan?
Okay. Ja. John Wouters, ne, auch einer eher der lauteren Kollegen. Ne? Und ja, freut mich, sie wieder jetzt im Profisport zu sehen. Ich weiß nur noch nicht, was ich jetzt nächste Saison machen soll. Ne? Werde ich jetzt meine Sympathien komplett an das Team Education First übergeben? Werde ich irgendwie immer noch dem Team Sky ein bisschen treu bleiben? Wo geht's hin?
Ja, aber was ich mich dann frage, ob die dann auch noch einmal diese pinken Trikots haben, dann mit diesem Rafa-Design?
Ich weiß nicht, woher das Pink kam. Also, ne, also was der Grund dafür sein soll. Ob
das ja, das ist ja scheinbar von der Education-Firma, oder ist das nicht auch die Farbe von den
Education-Firmen? Aber es gibt jetzt durchaus noch einiges an pinken Sachen von Rafa. Also schon immer, also jetzt nicht erst seit heute. Insofern, da sehe ich jetzt noch keine großen Probleme. Also Rafa hat sich jetzt eher mal, ich würde sagen, der Bekleidungsstil von denen ist jetzt eher weniger dezent von Education First. Insofern, ich sehe da so ein paar andere Sachen, wo ich ganz interessiert sein werde. Ne? Also zum Beispiel POC oder POC, wie sie ja eher heißen, Helmsponsor. Rafa hat immer eine Kooperation mit Giro gehabt. Ne? Wie wird es da weiter oder in welche Richtung geht es da? Ne, Education First, Garmin, weiß nicht, nee. Okay, das Team Sky war mit Wahoo ausgestattet. Ne? Da sind so ein paar andere Fragen, die man dann noch stellen wird, wahrscheinlich in der Zukunft, oder wie es da weitergeht. Aber das kann man ja alles entspannt angehen. Und ich freue mich zumindest, dass sie jetzt im Profizirkus wieder mit dabei sind. Und ich glaube, das hat auch der Marke immer ganz gut getan, ein bisschen Feedback von den Fahrern zu bekommen. Das ist für so eine Marke auch gut. Und vielleicht, ne, sie hatten ja jetzt das Damenteam ausgestattet schon die ganze Zeit. Ein Cross-Team wurde ja mal ausgestattet eine Zeit lang. Also ich glaube, vielleicht haben die eingesehen oder das Geld ist wieder da. Vielleicht ist auch Sky einfach zu teuer geworden und dann haben sie irgendwann gesagt, nee, machen wir nicht. Und haben sie jetzt einen günstigeren Partner gefunden.
Ja, was ich mich aber frage, also hier steht ja jetzt EF Education First and Rafa announce a major new partnership to revolutionize the way professional cycling is presented. Und dann steht ja halt auch drin, dass was von Coverage und so, ob die da jetzt auch irgendwie Videos von denen irgendwie dann also irgendwie so eine Videokooperation oder irgendwie was haben oder die multimedial vertreten?
Ich habe keine Ahnung, also Rafa ist mir bis jetzt nicht, also die machen schöne Videos, ne, und die wissen, wie sie ihre Marke präsentieren müssen, sollen, können. Ob das in der Hinsicht dann auch weiter vorangetrieben wird, kann ich mir gut vorstellen, aber wissen tue ich da auch noch nichts. Also lasse ich mal einfach so auf mich zukommen. Ne? Also das Video, was da heute gezeigt wurde, war ja schon mal ein schöner Ausblick, wie sowas aussehen kann. Ne? Also dementsprechend einfach mal abwarten. Also
ja,
ich muss mal gucken, was ich am kommenden Jahr mache. Bin seit heute ein bisschen unentschlossen, um es so zu sagen. Ne? Team Sky hat aber immer noch irgendwie bei mir so gewisse Sympathien, auch mit Knees dabei. Und ich bin ja ein bisschen anglophil angehaucht. Ne? Aber Education First ist natürlich auch jetzt ein Team, was ich durchaus sympathisch fand immer.
Oder, ja, die haben doch ihren Sitz in Boulder.
Wo ist das? Das weiß ich. Boulder, woher kenne ich USA. Boulder? Ja, woher kenne ich denn Boulder? Gibt es da nicht eine Mountainbike-Geschichte oder sowas?
Irgendwas? Ja, ich glaube auch, das ist also die Radsport-Hochburg im Prinzip da.
Also, schauen wir uns jetzt mal an. Wird spannend, wird lustig.
Ja, umso spannender wird es dann ja, also kommt ja jetzt die Vorfreude dann schon immer mehr auf die neuen Trikots der nächsten Saison.
Ja. Da bin ich auch wirklich gespannt, was da dann kommen wird. Warten wir mal ab. Am meisten freue ich mich auf das Trikot von Floyd Landis. Also, wenn da schon jemand mehr weiß, also und auch ob da jemand, wenn wir einen Hörer in den USA haben, ich weiß, dass wir internationale Hörer hatten oder deutschsprachige Hörer in anderen Ländern. Es würde mich sehr, sehr, sehr freuen, wenn sich irgendeiner meldet, der in den USA durch Zufall lebt. Da würde ich gerne mal etwas Geld hinüberweisen, dass mir so ein Trikot besorgt wird, wenn es das nicht hier auch irgendwo gibt. Das wird ein großer Spaß. So, wir werden immer länger, aber es war ja auch viel zu erzählen und vor allen Dingen, wir waren ja auch heute teilweise zu dritt. Thomas, ganz, 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 ganz herzlichen Dank.
Ja, gerne sehr.
Wir gucken uns jetzt mal, ne, das nächste Rennen wird das, ist glaube ich das Rennen der fallenden Blätter, zumindest das nächste große. Und
ja, wie gesagt, morgen das erste Mal der Weltmeister in seinem neuen Weltmeistertrikot bei den Trevali Varesino und dann haben wir halt noch, ja, Mailand-Turin, das älteste Radrennen, glaube ich, der Welt und die Lombardei-Rundfahrt.
Am 13. ist die Lombardei-Rundfahrt, glaube ich, ne?
Am Sonnabend, ja.
Ja. Sonnabend. Sonnabend ist auch so ein Wort, mit dem ich nichts anfangen kann, was das ist. Das vergesse ich immer. Wie, was ich schon tausendmal hier gesagt habe, 9:45 oder sowas. Ich mag nicht merken. Also Sonnabend, dann die Lombardei-Rundfahrt und dann ist ja eigentlich die Saison beendet. Und dann werden wir wieder ein bisschen kürzer.
Ein Resümee ziehen.
Bitte?
Dann werden wir ein Resümee ziehen.
Ja, das wird auf jeden Fall ein großes Resümee und dann müssen wir uns auch absprechen, dass wir zu dritt da sind, dass wir die ganze Saison vielleicht mal so ein bisschen Revue passieren lassen und dann vielleicht aber auch schon nach vorne gucken. Alles klar. Vielen herzlichen Dank, lieber Thomas. Und was wir noch gar nicht besprochen haben, was ja auch gar nicht eigentlich hier Thema ist, Glückwunsch, dass du bald auf deinem neuen Rad sitzt. Das werden wir dann, wenn du damit gefahren bist, mal besprechen.
Ja.
Ja, alles klar. Und unseren Hörern. Vielen herzlichen Dank, wie immer, für eure Unterstützung im Sinne von die Überweisungen, die bei uns eingehen, die Patreon-Spenden, die Bestellungen über unseren Amazon-Affiliate-Link, wo etwas reinkommt. Flatter hat sich bei mir gemeldet, die möchten auch wieder mitspielen. Habe ich noch nicht ganz verstanden. Vielleicht hat das irgendjemand anders verstanden und kann sich mal bei mir melden. Für all eure Unterstützung in dieser Hinsicht. Vielen, 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 vielen Dank. Das hilft uns. Bald muss ich wieder, wie heißt das hier, Auphonic-Stunden kaufen. Da brauche ich mir gar keine Gedanken machen, weil das kann ich einfach von dieser Unterstützung. Und das freut uns ungemein. Und auch die Wertschätzung, die dadurch wir erfahren. Vielen herzlichen Dank und tschüss.
Tschüss.